und herzlich willkommen im Unterhaltungszimmer. Hier, trotz Distanz, nah beieinander, fällt mir bestimmt noch irgendwas Blödsinniges ein, was ich sagen könnte. Hallo Ralf.
Hallo Steffi. Trotz Distanz, nah beieinander. Ja, okay, das war für mich genauso verwirrend wie für dich. Daniel, war das für dich auch so verwirrend wie für uns?
Ja, ein bisschen. Und ich verkneife mir jetzt auch jedes Wortspiel mit Distanz in den Mai, weil ist ja schon fast vorbei.
Dafür bist du 3 Wochen zu spät.
Ja, ich bin ein alter Mann, was erwartest du?
Genau ja, das.
Morgen ist Distanz in den Männertag und ist ja auch so ähnlich.
Ich dachte, morgen ist Christi Himmelfahrt.
Ja, ist ja alles das Gleiche.
Ach so.
Ach, wird der bei euch Männertag genannt? Also ich kenne Vatertag. Männertag habe ich
ja, ist das nicht. Ja, Männertag, Vatertag.
Eigentlich ist Vatertag, aber Männer, die noch keine Väter sind oder keine
Trinken wollen, trotzdem.
Trinken trotzdem und ziehen mit dem Bollerwagen rum. Habe ich früher auch gemacht. Ist meistens eskaliert.
Ich war heute noch im Kaufland und habe meine Malzbiervorräte aufgefüllt, weil meine Lieblingssorte es nur dort gibt. Und mir wurde mit 2 Kästen Malzbier im Wagen tatsächlich ein schöner Vatertag gewünscht, wo ich mir gedacht habe, also für einen klassischen Vatertag ist Malzbier jetzt nicht das Mittel der Wahl, oder?
Ja.
Da hat definitiv noch die Flasche Schnaps gefehlt.
Also mein Vater zelebriert das meistens so, dass er im Garten sitzt und Bier trinkt.
Ja, kann er ja machen, wenn
ja,
ihm Spaß
macht. Ich meine, davon abgesehen, dass ihm das zu häufig zu viel Spaß macht, glaube ich. auch abseits vom Vatertag oder Männertag. Aber das könntest du ja mit deinen 2 Kisten Bier jetzt auch machen, auch wenn es Malzbier ist.
Das stimmt wohl, ja. Aber bis ich da irgendwie, also wenn ich die Mengen Malzbier an einem Tag trinken würde, die geübte Vatertägler an normalem Bier zu sich nehmen, dann wäre ich vermutlich mit einem diabetischen Schock ein Fall für den Rettungsdienst.
Ich wollte gerade sagen, es hat was von Diabetes. Gut, dann hätten wir ja so die Begrüßung und wir haben uns was Neues einfallen lassen, weil wir heute einen Gast haben. Achtung, aufpassen.
Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist für Sie
der Daniel. Der Daniel ist da.
Ich habe jetzt gewartet, ob Daniel sich selber vorstellt.
Ich wollte mich nicht vordrängen.
Wäre auch mega gewesen.
Ja, das haben wir uns jetzt noch so einfallen lassen, weil wir jetzt demnächst häufiger vielleicht mal Gäste empfangen. Und dahingehend wurdest du leider nicht gebrieft, dass du jetzt doch mal was zu dir sagen musst.
Ach so, ja, okay.
Also shameless self-plugging wäre jetzt angebracht.
Ach, naja, was, ich mache halt so Podcast-Zeug, so ein bisschen wie wir alle, ne, also so, das fing an mit dem, zeitlich angefangen hat es tatsächlich mit 48.12 und dann kam der Brombeerfalter, aber ich denke, die meisten kennen mich heute als Brombeerfalter und dann mache ich noch so ein bisschen Krümelschublade und, gastiere hier und dort, weil sobald mir jemand ein Mikrofon unter die Nase hält, sabbel ich rein. Das kann ich leider nicht unterdrücken.
Herzlich willkommen im Unterhaltungszimmer.
Ja. Und, in 3 Tagen in der Zeitung zu lesen tatsächlich.
Da, was hast du denn angestellt?
Er ist Gabelstapler gefahren. Nee. Alles andere später in den Nachrichten.
Nee, ich hab mich letzten Freitag über den Fahrscheinautomaten unserer Busgesellschaft, also unserer ÖPNV-Gesellschaft, geärgert. Der führte dazu, dass ich dann eben 5 Kilometer zu Fuß gegangen bin, weil ich den Bus sonst nicht mehr erreicht hätte. Und darüber habe ich einen Leserbrief schreiben wollen, weil ich weiß, dass unsere Busgesellschaft auf direkte Ansprache nicht reagiert, auf öffentliche aber ganz gut. Mhm. Und habe den so geschrieben, wie ich einen Blog-Eintrag oder so geschrieben hätte. Also ziemlich überspitzt und durchaus ein bisschen bösartig.
So wie man dich kennt. Und
genau. Und das schien dem Lokalredakteur zu gefallen. Und dann schrieb er mir zurück, meint, naja, für einen Leserbrief ist es unpassend, aber er würde es gerne in abgewandelter Form am Samstag als Stadtgeflüster bringen, wenn ich damit einverstanden wäre. Ich so, ja, okay, mach mal. Freue ich mich drauf.
Kriegst du dafür jetzt auch Geld?
Ich habe nicht danach gefragt und ich möchte auch keins.
Hätte ja sein können, dass der, wenn du da in eine Rubrik kommst, dass man der da hätte jetzt irgendwie einen Kostenbeitrag oder sowas eingeräumt.
Ja, ne, also keine Ahnung, wenn ich jetzt regelmäßig darum gebeten worden wäre, dann würde ich schon mal sagen, hier, leg mal ein paar Flocken auf den Tisch, aber mir wird es ja schon reichen, wenn ein wenn im Zuge dessen irgendwann mal ein neuer Fahrscheinautomat hinkommt, der vielleicht auch Bezahlung in anderer Form als abgezähltem Hartgeld annimmt.
Okay. Also ist es jetzt an der Bezahlung gescheitert oder an der Funktion des Gerätes? Oder muss ich da jetzt warten, bis der Zeitungsartikel in welcher Zeitung erscheint?
Kehler Zeitung.
Kehler Zeitung. Okay.
Es scheiterte daran, dass der Automat offensichtlich zu unregelmäßig mit Wechselgeld bestückt wird. Und als ich hinkam, kam dann schon wieder nur bitte passend zahlen oder mit Karte. Und passend wären 2,65 gewesen. Ich hatte aber nur 2,63 bei mir. Und bitte passend meinte auch, dass die Scheinannahme komplett gesperrt war. Und was die Karte angeht, das habe ich inzwischen rausgefunden. Also das Gerät hat einen Kartenschlitz, der also nichts von dem angenommen hat, was ich ihm gefüttert habe, so an normalen Kredit- und Bankkarten.
Sag bloß, sondern der nimmt noch diesen Geldchip da.
Das wäre schön, da hätte ich zwar nichts drauf gehabt, sondern es gibt wohl ein betriebseigenes System an Guthabenkarten, die keine Ahnung wer hat. Ich kenne niemanden, der so etwas besitzt und angeblich kann man mit denen dort bezahlen. Also ich weiß nicht,
wie so eine Telefonkarte wahrscheinlich.
Ja, nur eben so eben praktisch nur in dem geschlossenen System TGO. Und da ich ja nur 5 Minuten vor der Abfahrt eines höchstens alle Stunde verkehrenden Busses dorthin gekommen bin, hatte ich auch nicht mehr die Zeit, in den Laden zu gehen und zu wechseln und bla. Und ich bin dann zu Fuß gegangen, das waren ja nur 5 Kilometer.
Kann man ja mal machen.
Ja, also 5 Kilometer läufst du ja eigentlich nur eine Stunde.
Ja, und ich hatte ja auch Zeit. Und ich hatte ja auch Zeit, aber es gibt ja nur auch Leute, die schlechter zu Fuß sind oder die es vielleicht mal eilig haben. Und solange bei den Busfahrern keine Fahrscheine verkauft werden, ist es natürlich ein bisschen doof, wenn ausgerechnet an der zentralen Bushaltestelle in Kehl, das war jetzt keine Seitenhaltestelle, weil die Seitenhaltestellen, die haben nämlich gar keine Automaten.
Ja, warum auch, ne?
Also das ist noch so ein schönes antikes Modell, wo du dein Fahrziel mit so einer dreistelligen Nummer eintippen musst, die in einer Tabelle auf dem Automaten aufgedruckt steht.
Warte, also das sind die Bahn vor 10 Jahren aussortiert hat.
Also in meinem Leserbrief, und so soll es auch in der Zeitung erscheinen, habe ich etwas überspitzt geschrieben, dass schon Ernest Hemingway auf seiner Durchreise durch Kehl 1922 diesen Automaten bedient haben muss.
Großartig. Ah, jetzt muss ich mal dumm fragen, du hast doch für ein ÖPNV immer so eine App, die du immer lobpreisest, wo man quasi digital bezahlt. Lass mich raten, die funktioniert in Kehl nicht?
Die wurde vor einem halben Jahr eingestellt, weil sie zu wenig Nutzerinnen hatte. Und was ich erst später von einer lieben Bekannten, die du auch kennst, Ralf, erfahren habe im privaten Gespräch, ist, dass die Verbundkarten inzwischen auch über die Bahn-App kaufbar sind. Das wäre mein Backup gewesen, von dem ich nichts wusste. Aber das wäre tatsächlich gegangen.
Okay.
Aber das ist ja richtig ärgerlich dann eigentlich.
Ja, ich meine, ich kann die Bewegung gebrauchen.
Nee, ich meine es jetzt nicht in dem Sinne wegen den 5 Kilometern, aber dass man hätte diese Info einfach mal gebraucht, dass das theoretisch möglich wäre.
Ja, ich meine, die haben ein großes Schaufenster für ihre dreistelligen Fahrziele, da hätten sie auch noch einen Zettel reinhängen können, so übrigens, DB-App geht auch.
Ja.
Ja, aber ich verstehe diesen Schmerz. Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe irgendwann vor 3 Wochen oder so mal Bargeld abgehoben. Im Moment zahlt man ja sehr viel digital, ne? Also ich zahle meistens jetzt hier mit Apple Pay über Smartphone. Kannst auch mit was anderem machen, ist ja egal. Aber ich kriege dieses Bargeld nicht klein. Und jetzt kaufe ich auch ab und zu mal so Lebensmittel, so frische Sachen, Äpfel, Zwiebeln und so Kram, in so Hofläden mit so einer Vertrauenskasse. Und dann stand ich letztens in diesem Hofladen, hat zum Glück noch einen Zehner gehabt und musste gucken, dass ich auf 10 Euro komme. Ich habe es leider nicht geschafft, aber sie haben ein gutes Trinkgeld gekriegt. Aber jetzt habe ich halt das Problem, ich habe noch 2 Zwanziger. Ich muss die irgendwann mal klein kriegen, sonst kann ich keine Äpfel mehr kaufen. Das ist richtig blöd.
Ich stelle mir gerade vor, wie du so einen Zentnersack Kartoffeln auf dein Fahrrad schnallst. So, brauchen sie wirklich so viel? Nee, aber ich hatte es nicht kleiner.
Ja, genau, so in etwa. Also ich habe dann schon, ich wollte eigentlich nur Zwiebeln kaufen. Genau, ich wollte Zwiebeln kaufen und habe dann geguckt, was brauchst du noch? Äpfel hatte ich noch, also habe ich keine Äpfel gekauft. Dann hatten sie zum Glück noch frische Gurken gehabt, wo ich gesagt habe, okay, nimmst du noch 2 Gurken mit. Und dann habe ich noch ein Päckchen Mehl mitgenommen. Und dann war ich immer erst bei 7,70 Euro. Und dann habe ich gesagt, ach komm, scheiß drauf. Wenn du jetzt noch irgendwas kaufst, was nicht alle kriegst, so Honig oder Marmelade oder so ein Kram. Ich hätte die 2,30 Euro aufgeschlagen. Hm. Ich glaube, da war ich immer noch günstiger wie im Supermarkt. Ich meine, gut, die Gurken jetzt nicht, aber die Zwiebeln, die müssen wohl vom Preis her moderat sein, habe ich mir so sagen lassen.
Ja, wir haben so einen Erzeugerautomaten in der Nähe, oder es sind mehrere Automaten in so einer kleinen Hütte, eben bei einem Hof. Da werden,
Erzeugerautomat ist auch schön.
Ja, also da werden eben direkt vom Bauernhof werden dort
Dinge erzeugt.
Eier verkauft, jetzt manchmal Äpfel, Kartoffeln.
Das mit den Eiern macht's nicht besser.
Sehr gute Nudeln. Und
oh Mann.
Der Automat wechselt und nimmt Scheine bis 20 Euro an, das ist ganz gut. Aber der ist nicht darauf eingestellt, dass man 3-4 Sachen am Stück kaufen möchte. Also wenn du irgendwie anfängst mit so einem Paket Nudeln für 3,20 Euro und du hast nur einen 20-Euro-Schein, dann hast du danach ein Paket Nudeln und 16,80 Euro erstmal in Hartgeld. Und dann kannst du damit weiter einkaufen. Das ist total klasse.
Ja. Ich meine, es ist ja schön, dass es sowas gibt und dass es genutzt wird. Also ich verlange jetzt auch nicht, dass ich beim Hofladen um die Ecke, wo ich echt froh bin, dass die 24/7 da einen Raum zur Verfügung stellen, wo du Sachen einkaufen kannst, also dass ich da auch noch mit Karte oder mit Apple Pay oder so bezahlen kann. Das wäre zwar schön, aber...
Nee, ich weiß gar nicht, ich habe in 2 Podcasts schon darüber gehört und irgendwo habe ich das auch schon mal selber gesehen, dass an so einem... hier Blumen selber schneiden fällt, wo so eine Vertrauenskasse auch steht, dass da einfach auf dem Schild, wo die Preise standen, drunter auch noch eine PayPal-Adresse stand, wo du einfach dann eben deinen Betrag per PayPal hinschicken konntest.
Ah, sehr cool.
Das wäre natürlich noch was, ja.
Das fand ich eigentlich eine klasse Lösung, weil die ja keine Hardware jetzt beim Betreiber groß erfordert. Mhm. Und wer ehrlich Geld einwirft, der bezahlt vielleicht auch ehrlich per PayPal. Und die technischen Hürden sind, glaube ich, da relativ gering, auch für den Betreiber dann.
Das stimmt, wenn du dann noch einen QR-Code oder sowas nimmst, wo du direkt auf diese PayPal-Me-Seite kommst, ist ja super.
Ja, also das fand ich eine ganz, ganz geschickte Lösung. Ja.
Ich schreibe denen mal, die sind auf Instagram, das wäre cool. Dann kann ich nämlich nächste Woche endlich mal wieder frische Äpfel kaufen. Ja, ich meine, wenn du überlegst, kauf mal für 20 Euro Äpfel, die kriege ich bis zum Herbst nicht alle. Und ich schmeiß noch die Hälfte weg, ne? Also, nee, es wäre schade.
Es gäbe halt so eine richtig schöne große Schüssel Apfelmus, wie wenn Oma für 8 Kinder gekocht hat.
Ja, nee, Apfelmus ist nicht meins. Also ich bin ja generell, was so Obst angeht, auch wenn ich jetzt gleich wieder Lügen gestrafe, also ich bin kein großer Freund von Obst und ich schaff's gerade mal am Tag einen Apfel zu essen, dann hört's aber auch schon auf.
Ach, kann ich relativ gut verstehen. Also ich bin bei Obst auch enorm selektiv geworden über die Zeit. Also Birnen esse ich, wenn die Saison ist, mal ganz gerne oder mal einen Apfel, ja, oder jetzt frische Erdbeeren, schon auch mal, aber ansonsten bin ich nicht sehr obstig unterwegs und also so, ich weiß noch, es gab so eine Phase in meiner Schulzeit, da bestand mein Pausenbrot elterlicherseits bestimmt immer aus einer Banane. Das wurde dann abgestellt, als meine Schultasche von unten weg verschimmelt ist, weil ich die Bananen unten einfach immer liegen ließ und meine Schulbücher oben drauf gepackt habe, weil ich also mit Banane überhaupt nicht zurechtkomme. Das ist, ist nicht mein Geschmack.
Ja, das ist halt auch so, also wenn du mir jetzt einen Obstsalat oder so hinstellst oder wenn ich mal ein Eis essen gehe, dann esse ich auch mal so einen Bananasplit oder so, weil ne, es geht, weil es geht, ne? Und weil es mundgerecht ist, aber ich würde niemals, wenn irgendwo eine Banane liegt, zur Banane greifen. Also das würde mir jetzt im Traum nicht einfallen.
Bei Banane habe ich halt das Problem, wenn mir die Konsistenz im Mund gefällt, dann schmeckt sie noch nicht. Und wenn sie so reif ist, dass sie geil schmeckt, dann ist sie halt Matsch.
Ja, ich das, weiß.
Dann ist sie haptisch nicht mehr angenehm.
Steffi, was ist denn heute los mit dir, sag mal?
Es tut mir leid.
Ich glaube, die Konsistenz Banane von Bananen im Mund.
Ich wechsle mal den Themenblock, dann vielleicht wird es dann besser.
Was bisher geschah?
Was bisher geschah? Wir haben über Erzeuger gesprochen.
Über Eier.
Bananen. Nudeln. Eier. Nudeln.
Und Konsistenzen von Bananen.
Im Mund. Im Mund. Das ist wichtig. Im Mund.
Ja,
so, aber was geschah denn bisher?
Also Daniel wird jetzt demnächst hier Lokalreporter, habe ich gehört.
Ja, ja.
Ja. Kannst du da dir ein zweites Standbein aufbauen, Daniel?
Das hat er doch jetzt absichtlich so formuliert.
Nein, ich bin nur müde.
wunderbar.
Ja, aber wir haben ja hier eigentlich immer so den Rückblick zur letzten Sendung. Die letzte Sendung haben wir am 8. Mai aufgezeichnet. Jetzt weiß ich nicht, Daniel, du hast dich vorbereitet, habe ich gehört. Was hast du denn seit der letzten Folge im Unterhaltungszimmer so gemacht?
Also auf den Punkt habe ich mich jetzt tatsächlich nicht so stark vorbereitet, aber so zeitlich ungefähr müsste ich in der Zeit, mein kleiner Scooterunfall, der war schon älter, aber ich habe mich um die Ersatzteilbeschaffung gekümmert und warte darauf, dass sie kommen.
Okay, also da bist du noch nicht weiter.
Nee, also ich weiß inzwischen, wie hoch der Schaden ungefähr ist, aber die Herstellerfirma sitzt ja wohl irgendwie in der Schweiz und das dauert gerade alles ein bisschen. Ich habe schon ein neues Kennzeichen zugeschickt bekommen, weil das sind ja so Aufkleber, die man nur einmal aufkleben kann und dann nicht mehr zerstörungsfrei ablösen. Das war erstaunlich preiswert bei der Versicherung. Also die wollten da einfach nochmal 5 Euro Bearbeitungspauschale haben und dann haben wir dann einen komplett neuen Satz, also neues Nummernschild mit neuer Nummer und neuen Versicherungsschein geschickt.
Wie hoch ist der Schaden jetzt?
Ich habe eine Zahl genannt bekommen von 110 bis 120 Euro. Also ich brauche ein neues Schutzblech hinten und eine Bremse komplett.
Ja, dann war und dadurch, der Wert, dass der da bei der Polizei angegeben war, gar nicht mal so falsch.
Nee, also wenn ich ihn einschicken würde und ihn dann noch praktisch gegen Lohn es reparieren lassen würde, dann wären wir vermutlich bei diesen 300 Euro, die da angegeben worden sind. Ich habe aber auch noch keine Adresse bekommen von einer verantwortlichen Person. Da hat sich noch nicht viel getan seitens der Polizei. Also die Person ist ja abgehauen, leider.
Ja, interessant. Das bleibt spannend im Hause Brombeerfalter.
Finde ich auch. Also, aber ich wäre jetzt auch gar nicht böse, wenn die Ersatzteile bald mal kämen, weil bei dem frühlingshaften Wetter würde es mir wesentlich mehr gefallen, diesen Scooter zu fahren, als ihn hier teilzerlegt im Wohnzimmer liegen zu sehen.
Aber eine Gegenfrage. Du hast doch auch ein Fahrrad, oder?
Ja, das benutze ich auch regelmäßig.
Ja, also gut, ich habe ja so dieses Verständnis für diese E-Scooter auch nicht so. Warum fährst du nicht einfach Rad?
Ja, das mache ich ja auch regelmäßig und das will ich ja auch nicht weniger, aber ich meine, der Scooter, natürlich war es eine Spaßanschaffung, ganz klar, also das habe ich ja auch nie bestritten. Andererseits kann ich den Scooter halt auch relativ bequem noch in den Mikrocamper mitnehmen oder wenn ich mal wieder so Reisebus fahre, in den Reisebus, wenn ich da mal sowas wieder habe wie in Dijon oder dergleichen, wo man dann abends vom Busparkplatz zum Hotel nochmal 4-5 Kilometer zurücklegen muss.
Ja, okay, das verstehe ich.
Für solche Sachen und oder eben wenn der Mikrocamper irgendwo schon mal einen Parkplatz für die Nacht weit außerhalb einer Stadt gefunden hat, einen diskreten, dass man da nochmal schnell in die Stadt kann und für sowas. Aber es ist im Wesentlichen eine Spaßveranstaltung, ganz klar.
Ein diskreter Parkplatz, so. Entschuldigung.
Mann, ich hab's mir echt verkniffen.
Nee, also es gibt tatsächlich eine App, die einen Parkplätze aufzeigt. Die einem Parkplätze für eine ungestörte Übernachtung im Sinne von tatsächlich nur Schlaf finden. Also für die ganze Mikrocamper-Community gibt es da so eine, so eine Parkplatz-App, die einem so schöne Wanderparkplätze oder sowas empfiehlt. Da habe ich auch schon mitten in NRW direkt an einem Stausee übernachtet, wo ich nicht mal mehr Straßenlärm gehört habe und drumherum war eigentlich nur bevölkert. Also das war ziemlich geil.
Also wenn ich jetzt böse wäre, würde ich jetzt fragen, ob man diese Szene jetzt neuerdings Mikrocamper nennt.
Ich nehme mal an, für die anderen Parkplätze gibt es bestimmt auch Apps, aber die heißen vermutlich anders.
Genau. Du weißt zumindest, was ich damit sagen wollte. Das ist sehr schön.
Ja, das ist dann, da heißt dann die App vermutlich Parkplax mit 3x am Ende oder so.
Ja, die stellen manchmal auch kleine Zelte auf, ne? So.
Naja, tut mir leid, wenn das so klein ist bei dir, also.
Das rein und raus macht einen Meter.
Ja. Da, wo er nicht hinkommt, da, egal.
Da, wo er nicht hinkommt, Moment.
Da, wo er nicht hingelangt.
Ich möchte bitte nicht. Tschüss, es war schön mit euch.
Also ich finde das schön, wie wir hier in den ersten 20 Minuten komplett eskalieren.
Ich dachte, das wäre mein Job hier.
Ja, es ja, ist schön, dass du da bist. Du kannst ruhig häufiger kommen.
Tja, ja. Komm du erstmal in mein Alter, dann sagst du das nicht mehr so leicht.
Ich bin auf dem Weg dorthin.
Aber noch weit hinter mir.
Naja, die 10 Jahre, komm. Gefühlt.
Komm.
Also, ich sag's mal so, diese blöden Sprüche, wenn du über 40 bist und du wachst auf und dir tut nichts weh, dann bist du tot. Ich glaube inzwischen, dass die wirklich stimmen, leider.
Toll. Irgendwie muss ich doch schon 40 sein, gefühlt zumindest. Naja.
Naja.
Haben wir jetzt wieder gelacht.
Genau. Ja, war sonst noch was, außer die Geschichte mit deinem Roller?
Scooter.
Scooter. Ja, ist ja ein
Roller. Ja, E-Scooter, ja, E-Roller. Ja, Tretroller. Nee, ansonsten glaube ich, ist eigentlich, ja, ich habe mein Auto inzwischen wieder angemeldet. Das hatte ich ja eine Zeit lang abgemeldet gehabt. Mhm. Und war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben im Autokino, aber das passt ja dann nachher eher zu den Unterhaltungsmedien.
Genau.
So,
ja,
thematisch.
Genau. Ich glaube, du hast den Film, ich glaube, du hast den Film geguckt, den ich auch geguckt habe.
Beuteltier. Möglich? Nee.
Nee, aber du hast den geguckt.
Den habe ich tatsächlich noch im Kino gesehen, also so am ersten Tag, als der rauskam, bevor die Kinos quasi die Einschränkungen hatte, wo ich tatsächlich im Kehler-Kino der einzige Gast war.
Dann lass uns da dann nochmal drüber reden, weil du kennst ja die Hörbücher auch.
Mhm.
Dann
sehr gerne.
Dann schieben wir das mal da nach hinten. So, Steffi, was war denn bei dir los? Damit wir hier mal ein bisschen vorwärts kommen.
Also, was steht denn hier bei mir? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich arbeite und viel, scheinbar. Laut Dokument.
Laut Dokument arbeitest du viel.
Und, das war hier eine Info für mich noch. Wir haben endlich, ich glaube, ich hatte in irgendeiner Folge darüber erzählt, einen Beisetzungstermin. Und sind da in Anführungsstrichen ganz glücklich drüber, dass wir da jetzt endlich einen Haken dahinter machen können.
Hm. Ja, ist halt eine schwierige Zeit gerade.
Ja.
Alles so ein bisschen. Steht ja sehr viel bei dir drin. Also bei mir steht auch nur Arbeit drin, weil ich bin dann auch mal wieder arbeiten gegangen und es ist echt skurril gerade. Ich saß gestern mit meinem Kollege, wir saßen zu zweit in einem Großraumbüro. Das ist undenkbar, dass das sowas mal möglich ist. Also das ist schon, es ist komisch. Es sind viele, viele skurrile Momente. Und naja, ich habe so ein bisschen Angst, dass es zu einer gefährlichen, also ja, eine gefährliche Normalität wird, weil man unterschätzt die Situation recht schnell und verfällt halt wieder in sein übliches Muster, was man die letzten 10, 15 Jahre so gefahren hat, ne? Weil ist halt immer dieselbe Arbeit, aber es ist irgendwie trotzdem alles anders. Das ist ganz komisch.
Macht es irgendwas mit der Konzentration auf die Arbeit, wenn so wenig Leute in einem Großraumbüro sind? Also ist es dadurch ruhiger und man kann sich auf die eigentliche Arbeit besser konzentrieren oder wie?
Kann ich dir nicht sagen, weil ich habe keinen Platz in dem Großraumbüro. Ich bin dort immer nur zu Gast. Wenn dort aber 4 Leute anwesend sind und mindestens 2 oder 3 davon telefonieren, bin ich raus. Also ich vertrage das überhaupt nicht. Ich gehe aber mal davon aus, dass die Kollegen, wenn keiner da ist, effizienter arbeiten können.
Okay.
Gut, dann haben wir das. Dann kommen wir halt mal hier zu den Ergänzungen der letzten Folge.
Ergänzung zur letzten Folge.
Steffi, hast du was?
Nee, ich glaube nicht.
Gut, Daniel, nee,
hast du was? Nee, da steht nichts.
Was sollte ich zur letzten Folge ergänzen?
Hätte das sein können. Du bist einer der wenigen, der ab und zu mal überhaupt einen Kommentar verfasst.
Ja, aber wenn ich den dann geschrieben habe, dann habt ihr den ja schon und dann genau. Ist er auch aus meinem Kopf irgendwie so raus. Also ich habe so eine Art RAM-Speicher für Dinge, die ich zu Podcasts sagen will. Der ist immer sehr flüchtig.
Ja, ich hatte mich auf Twitter ausgetauscht mit dem Grauen Rat. Ich hatte ja erwähnt, dass sie nicht ganz so aktiv sind, aber ich habe mich getäuscht. Mir ist da ein Fehler unterlaufen, und zwar haben die auf ihrer Webseite einen angepinnten Beitrag vom 16. Juli 2019. Da habe ich das Jahr ganz klein drunter noch gelesen, aber die letzte Folge ist jetzt sogar vom 12. Mai von diesem Jahr, und unten drunter habe ich da nur noch die große Zahl gelesen. Also die sind sehr aktiv und bringen auch regelmäßig Folgen raus. Das wollte ich nochmal korrigieren. Und das ist jetzt im Moment so, alle 14 Tage erscheint da eine neue Folge. Also für den Grauen Rat.
Der Graue Rat ist der Podcast, der sich mit, wie heißt es, Babylon 5 beschäftigt,
genau.
Oder?
Genau, also wen das interessiert, da kann da sich Informationen holen.
Da kriegt er auf jeden Fall mehr Informationen als von uns zu diesem Thema.
Genau. Dann hat mir der Sven mit W noch eine Nachricht geschrieben. Und zwar gibt es eine faire Maus, weil wir letztes Mal habe ich mich doch über die kaputte Maus aufgeregt, die fair produziert ist, mit Teilen irgendwie aus Deutschland und Angabe und so weiter und so fort, wie die zusammengebastelt ist und so weiter. Mhm. Also alles Mögliche kann man da auf dieser Webseite sich angucken. Aber die hat nur 1000 dpi und da schiebe ich mir schon, glaube ich, einmal über den Bildschirm, wenn ich da möchte, habe ich schon eine Sehnscheidenentzündung. Also da brauchen wir, ne? Fällt aus wegen ist nicht, aber ist eine schöne Idee, wer da vielleicht mal nachhaltig irgendwas kaufen möchte und dann sich ein bisschen informieren möchte, dem, sei mal diese Webseite, die ich verlinken werde, da ans Herz gelegt. Ich schmeiß dir euch mal in den Chat, weil ich habe nur den Tweet verlinkt, sehe ich gerade.
Ich habe sie mir gerade angeguckt.
Du hast sie mir gerade angeguckt. Marktlückenidee für große Bildschirme. So ein kleines elektrisch betriebenes Laufband für die Maus, wo man die so drauflegen kann.
Genau. Ja. Das waren die Ergänzungen zur letzten Folge. Dann gucken wir mal. Können wir eigentlich super. Schon voll ins Thema einsteigen, oder?
Ja.
Dann los.
Das Thema.
Ich glaube, wir sind noch nie so schnell beim Thema gewesen.
Es sind 26 Minuten rum.
Ja, sonst sind wir hier schon bei einer Stunde ungefähr.
Ja, aber wir haben ja auch die Schlagzahl oder den Turnus zwischen den Folgen ein wenig erhöht.
Das stimmt.
Genau. Guck mal, das also, waren keine 14 Tage.
Unser Thema heute sind Zahlen.
Genau.
Ich habe darüber nachgedacht, wie wir auf dieses Thema gekommen sind und mir ist dabei eingefallen, dass es darum ging, dass ich mich irgendwie immer wieder bei irgendwas verzählt habe.
Okay.
Und deswegen haben wir Daniel eingeladen, damit ich endlich Zahlen lerne. Oder so.
Ich wusste nicht mehr, in welchem Kontext wir das hatten, aber ich glaube, ich habe irgendwann gesagt, wir können auch mal über Zahlen reden und das machen wir mit Daniel, weil Daniel so ein Faible für Zahlen hat. Und ich habe auch gesagt, ich bereite etwas vor.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich auch.
Hier steht im Dokument nichts.
Ja, es ist nämlich verdammt schwierig, zu Zahlen etwas vorzubereiten. Mhm. Ich habe noch was sowas, was man vielleicht machen könnte, aber das warte ich jetzt mal ab, ob sich das lohnt. Und dann habe ich gestern das ein oder andere Quiz mir angeguckt, aber das war alles so, ja, es war komisch. Also es ist jetzt nicht sowas, was man hätte gemeinsam machen können, sondern so Multiple-Choice-Sachen. Und bei dem einen Quiz hatte ich sogar nur zwei Fragen falsch, aber egal. Ja, Daniel.
Von 4?
Nee, von 15 in der Tat.
Ja.
Also Daniel, erzähl mal hier, du bist ja hier so Mathematik und Zahlen verliebt. Das hört man ja immer am Anfang deiner Folge.
Och, naja, nur, ich weiß gar nicht, das habe ich gar nicht von Anfang an, glaube ich, gemacht. Irgendwann habe ich mir das mal angewöhnt, die Folgennummer in Primzahlfaktoren zu zerlegen und habe das dann seitdem beibehalten. Und ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, also Zahlen müssen mich schon sehr früh fasziniert haben, also so in früher Kindheit, an die ich keine eigene Erinnerung mehr habe, das berichtet meine Mutter immer wieder, da mussten zum Beispiel Spaziergänge mit mir immer durch Wohngebiete führen und ich habe mir dann die ganzen Hausnummern schon vorlesen lassen, was meine Mutter, glaube ich, damals irgendwann ziemlich genervt hat, weil es halt sehr viele waren und ich habe die auch alle entdeckt, aber ich konnte sie nicht selber lesen.
Okay.
Und ja, keine Ahnung, warum ich mich mit Zahlen so gut irgendwie stelle. Also Mathe war nie ein Problem in der Schule, also zumindest solange es mit echten Zahlen stattgefunden hat. Also irgendwann so kurz vorm Abi kamen dann Ebenen, die ich dann nicht mehr so gemocht habe. Aber ja, keine Ahnung. Also ich bin auch noch heute ein sehr begeisterter Kopfrechner. Also nicht nur, wenn ich muss, sondern wenn ich irgendwie in der Supermarktkasse anstehe, dann weiß ich im Regelfall, bis ich dran bin, auf den Cent genau, was es kosten wird. Und ganz selten, dass ich mich da vertue und so. Also irgendwie, ja, ich mag Zahlen. Aber warum das so ist, kann ich selber gar nicht sagen.
Mal dumm gefragt, gibt es dieses mathematische Talent irgendwie in deiner Familie, dass das vererbt ist? Oder ist das einfach so bei dir?
Also ich glaube, dass meine Mutter beruflich sehr gut und viel Kopf gerechnet hat. Also die war zu Zeiten in einem Steuerbüro als Bürokraft angestellt, als noch nicht alles EDV-mäßig gemacht wurde. Aber so eine Verliebtheit in Zahlen oder so eine Faszination für Zahlen habe ich jetzt bei ihr nicht unbedingt wahrgenommen. Okay. Aber ja. Also mir fallen so Regelmäßigkeiten und sowas fallen mir auch relativ schnell und häufig auf. Oder ich kann mich daran erinnern, als ich so um die 8, 9 Jahre alt muss ich da gewesen sein, hatte ich ein Kinder-Krimi-Abenteuerbuch. Das hieß Der Schatz im Niemandsland. Das spielte also noch im geteilten Berlin. Und da ist mir also sofort aufgefallen, dass irgendwie drei Kinder gehen in die Eisdiele, kaufen sich alle drei den gleichen Eisbecher und das Ergebnis, was die Kellnerin haben will, ist nicht durch drei teilbar. Das hat mich als Kind wahnsinnig gemacht, weil so nach dem Motto, kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein.
Ich bin schon vorher ausgestiegen, aber es macht nichts. Ich habe nebenbei gegoogelt, ich habe nämlich einfach mal Zahlen eingegeben und wenn man in der gegenwärtigen Situation Zahlen bei Google eingibt, dann hast du Corona. Genau. Mhm. Aber man kann ja minus Corona eingeben, das heißt, das ist jetzt so ein bisschen übersichtlicher. Ja, also du hast auch ein Faible für interessante Matheaufgaben, habe ich das jetzt richtig rausgehört?
Ja, in gewissem Rahmen. Also jetzt garantiert nicht auf Uni-Niveau, aber so hobbymäßig schon.
Ich habe mir mal was angeguckt. Das war so ich habe da sowas in der Hinterhand. Wenn ihr euch dieses Bild anguckt, das ist auf der Seite von Wikipedia. Da geht es um Zahlen. Da gibt es verschiedene Zahlenarten. Mhm. Und mich hätte jetzt mal interessiert, ob davon jemand mehr kennt, wie die reellen Zahlen. Weil ich glaube, Daniel, korrigier mich, reelle Zahlen ist das, womit wir so rechnen, ist das richtig?
Genau, ja.
Genau.
Also ich kenne auch noch die irrationalen Zahlen, die kennst du vermutlich auch, möglicherweise nicht unter dem Namen.
Das wäre was?
Also Irrationale, das sind alle die du nicht durch einen Bruch darstellen kannst. Also Pi zum Beispiel kannst du nicht durch einen Bruch darstellen, aber okay. Weil die kannst, also Pi kannst du auch nicht vollständig aufschreiben oder ja. So Sachen wie Wurzel aus 2, das sind so.
Okay, was ist an der Wurzel aus 2 so besonders?
Ne, das ist einfach eine Zahl, die kannst du nicht durch einen Bruch darstellen. Also du kannst ja andere Kommazahlen, kannst du durch beliebig große Brüche darstellen. Oder so, aber eben so Sachen wie Wurzel aus 2, Wurzel aus 3 glaube ich auch, also viele Wurzeln. Oder so Sachen wie Pi oder hier E oder sowas, die kannst du einfach nicht vollständig durch einen Bruch darstellen. Da kannst du höchstens eine Annäherung darstellen.
Die numerische Zahl? Mhm. Habe ich nie verstanden, was die eigentlich ausdrückt.
Da wäre ich jetzt auswendig auch überfragt, aber...
Wir können ja mal Google befragen, was die eulerische Zahl ist. Ich habe mich mal mit dieser Zahl beschäftigt, weil es hier in der Nähe einen Geocache gibt, der sich damit befasst hat. Aber ich wusste nicht mehr.
Was ich ja schön finde auf dieser Grafik hier auf Wikipedia, transzendente Zahlen. Das klingt fast so ein bisschen esoterisch. Und direkt nebendran stehen die surrealen Zahlen.
Die eulerische Zahl mit dem Symbol E. Das Symbol E bezeichnet... ist eine Konstante, die in der gesamten Analysis und allen damit verbundenen Teilgebieten der Mathematik, besonders in der Differential- und Integralrechnung, eine zentrale Rolle spielt.
Mhm. Ah, ja.
Ihr numerischer Wert beträgt 2,71828 etc. und so weiter. E ist eine transzendente und somit auch irrationale reelle Zahl. Sie ist die Basis des natürlichen Logarithmus und der natürlichen Exponentialfunktion. In der angewandten Mathematik spielt die Exponentialfunktion und somit E eine bedeutende Rolle in der Beschreibung von Vorgängen wie dem radioaktiven Zerfall und dem natürlichen Wachstum. Hat das jemand verstanden? Daniel?
Nein.
Nur sehr grob.
Okay, weil ich habe keine Ahnung, aber ich bin auch seit 4.30 Uhr wach. Ich habe einen langen Tag hinter mir und ich bin doof.
Letzteres würde ich bestreiten wollen.
Ich habe die Grundschule erfolgreich absolviert. Danach war Mathematik für mich ein rotes Tuch. Aber die Grundrechenarten kann ich noch relativ gut,
muss ich ehrlich sagen. Aber das hat ja mit doof nichts zu tun. Es hat ja jeder seine Stärken und Schwächen. Ne? Also wenn ich jetzt nur meine Kenntnisse und Noten aus Chemie, bildende Kunst, Sport und Musik ranziehe, müsste ich sagen, ich bin auch doof. Also
aber nochmal zu dieser großen Grafik, immer jetzt hier abschweifen. Wir können uns im weiteren Verlauf noch über meine Dummheiten unterhalten. Wir hatten jetzt die reelle Zahlen, die irrationalen Zahlen und was hat man noch?
Weiter und unter den reellen Zahlen hast du die rationalen Zahlen, das sind eben alle die, die durch einen Bruch darstellen. Weiter unten hast du noch die ganzen Zahlen, das sind die, für die du keinen Bruch brauchst. Und darunter hast du dann noch die natürlichen Zahlen, das sind die positiven, also die über Null.
Okay.
Ohne Komma.
Das habe ich verstanden. Siehst du?
Deswegen ist auch das mit diesen, auf dieser Grafik so mit diesen langgezogenen U's so aufgebaut. Also praktisch die natürlichen Zahlen sind auch alles ganze Zahlen. Und alle ganzen Zahlen sind auch rationale Zahlen, aber eben nicht umgekehrt. Also das erweitert sich immer in die Richtung von dem offenen U.
Mhm.
Ja, verstehe ich ganz genau nicht.
Naja, eine rationale Zahl ist zum Beispiel 1,5. Eine rationale Zahl kann aber auch 1,0 sein. Also ja,
dann ist es eine ganze Zahl.
Ah, okay.
Eben, also jede ganze Zahl ist eine rationale Zahl, aber nicht jede rationale ist eine ganze.
Ja, und da es alles positive Zahlen sind, sind es natürliche Zahlen, das habe ich sogar nicht verstanden. Aber die Frage ist, was sind jetzt Kardinalzahlen, weil das hier so bunt hervor, also so blau hervorgehoben ist?
Kardinalzahlen, das muss ja irgendwas Kirchliches sein.
Ja, weil es auch Ordinalzahlen gibt und das Ganze dann noch in surreale Zahlen irgendwie mündet.
Das sind die Kardinalzahlen, das ist vielleicht das, was, wenn man den Klingelbeutel auszählt.
Okay,
oder gut, so.
Also da ist dein Repertoire erschöpft.
Bezeichnet ein Grundzahlwort. Aha. In der Sprachwissenschaft, in der Mathematik, eine Beschreibung einer Größe.
Ist das vielleicht die Bezeichnung für die Zahlengruppe, weil die hier da auch so entsprechend angeordnet sind? Irgendwie?
Das kann ich jetzt auf die Schnelle nicht widerlegen.
Okay, aber die Frage ist, was sind denn Sedenionen?
Das ist eine hervorragende Frage, die ich auf gar keinen Fall durch eine Antwort verderben möchte.
Es sind 16-dimensionale hyperkomplexe Zahlen. Wer hätte es nicht gewusst?
Ich zum Beispiel. Also wie gesagt, das ist jetzt in der Bereich, wo meine Liebe zu den Zahlen dann auch ein bisschen einen Dämpfer erfährt.
Naja, aber wenn man das jetzt sich mal so anguckt, Sedenionen sind irgendwas mit hier 16-fach.
Ja gut, sprachlich kann man,
dann hast du
hätte die man drauf kommen können.
Oktonionen ist dann logischerweise 8. Quaternionen sind dann wahrscheinlich 4.
Mhm.
Und dann gibt es noch Biquanterionen, bikomplexe Zahlen, Koquanterionen. Okay, wir lassen das. Also meine Cousine, die hat mal Mathematik studiert, ich glaube ein Semester. Und sie sagte dann auch das, was du sagtest, war immer gut, auch im Abitur und so weiter. Und wollte dann Mathematik auf Lehramt studieren irgendwie. Und hat dann festgestellt, dass es nichts mehr mit Zahlen zu tun hat und einfach nur noch scheiße ist. Hat sie, glaube ich, Spanisch dann gewählt. Spanisch und Englisch hat sie, glaube ich, dann gemacht. Ja.
Wobei das ja, jetzt wo du gerade sagst, so Spanisch, Englisch, ich meine Zahlen in Sprachen, das ist ja auch nochmal so ein schönes Ding. Also du siehst ja teilweise daran auch irgendwie, wie sich das geschichtlich entwickelt hat in Frankreich. Da hat man früher irgendwie so auf Basis bis 20 im Alltag gezählt und das findest du heute noch in den größeren Zahlen. Also 80 heißt auf Französisch wörtlich übersetzt 4 mal 20.
Mhm.
Und 99 ist 4 mal 20 und 19. Das, weil man eben früher statt bis 10 so bis 20 gezählt hat, so im Alltag. Und das war einfach eben, ja, 4 mal 20. Das,
ich erinnere war das mich Zahlwort gerade davon. An meinen Französischunterricht, der spärlich gewesen ist. Es waren nur 2 Jahre, aber da kann ich mich dran erinnern, ja. Ja, ich meine, das ist ja eigentlich auch, ne? Ich glaube, im Norwegischen ist teilweise identisch.
Und ich glaube, im Dänischen, da ist es noch krasser. Da gibt es eine alte Folge vom Annerzelt, die sich mit den dänischen Zahlen beschäftigt hat und die wurde jetzt neulich auch in dem wunderbaren Podcast über das Leben in Dänemark Hygge wieder aufgegriffen. Also das ist da irgendwie so, keine Ahnung, so irgendwie 3,5 mal 20 plus 5 1/4 oder so. Ich hab's nicht ganz kapiert. Also das...
Okay, das wäre mal, fände ich jetzt wieder interessant, weil Zahlen in Sprache, hast du recht, das ist nochmal was ganz anderes.
Ja. Und beim Französischen Französisch finde ich das Geniale. Ich bin ja häufiger auch in französischsprachigen Gegenden unterwegs, die nicht Frankreich sind, also Belgien, Luxemburg oder der französische Teil der Schweiz. Und ich bin mir jetzt für Luxemburg nicht sicher, aber zumindest für Belgien und die französischsprachige Schweiz weiß ich, dass die wohl keinen Bock auf diesen Unfug mit 60 und 60 plus 10 und 4 mal 20 und 4 mal 20 plus 10 gehabt haben. Und die haben ganz normale Wörter für 70, 80 und 90. Dort heißt es Septante, Octante und Nonante.
Mhm. Okay. Wieder was gelernt. Wahrscheinlich morgen schon wieder vergessen.
Meinst du, es hält bis morgen?
Ich wollte es jetzt nicht ganz so krass ausdrücken. Ja, genau. Haben wir noch was zu zahlen? Das wäre jetzt die Frage.
Hier, ich habe hier Dinge stehen bei mir.
Ja, das habe ich gesehen.
Und zwar, als erstes, ich fange hier von unten nach oben an. Die Zahlen haben bei mir angefangen mit Grafzahl. Kennt ihr?
Und wir hatten im Mathe-Leistungskurs einen Lehrer, der ihm enorm ähnlich gesehen hat, bis auf den Umhang, aber so dieser runde, kugelige Halbglatzenkopf, das war schon sehr Dings. Und als der uns damals dann auf wissenschaftlich besserer Variante beigebracht hat an der Tafel, wie sich die Zahlen so entwickelt hat, und dann stand er da vorne, ja, und die 1 hat einen Nachfolger, den nennen wir 2, und die 2 hat einen Nachfolger, den nennen wir 3. Da sind wir, also da mussten wir alle unser Gesicht sehr gut beieinander halten, weil das war halt Grafzahl in Reinform, nur eben der schwarze Umhang hat gefehlt.
Okay. So, dann habe ich hier noch stehen, dass ich Mathe beim zweiten Mal verstanden habe. Ich hatte tatsächlich in meiner Ausbildung zur Erzieherin die ersten anderthalb Jahre noch Mathematik gehabt. Und ich dachte damals, als ich das auf dem Stundenplan gelesen habe, dass es sich darum handelt, wie man quasi Naturwissenschaften oder Mathematik oder irgend sowas an das Kind oder an den Jugendlichen bringen kann. Dem war weit gefehlt. Das war Stoff 10., 11. Klasse. Okay. Aber ich habe es da dann verstanden auf einmal. Wir hatten in der 10. Klasse eine Lehrerin, die, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo erzählt, die Schindler hieß. Und wir standen tatsächlich auf Schindlers Liste, denn wer Mathe bei ihr nicht verstanden hat, das war so. Okay. Schade.
Ja, ich denke, bei Mathe ist es auch relativ entscheidend, wie gut die Lehrkraft das rüberbringen kann oder nicht. Also, ob das dann weitgehend begriffen wird oder nicht. Also, da hängt doch sehr viel von der Lehrmethode, glaube ich, ab, weil es halt doch ein sehr abstraktes Feld ist. Ja.
Also sie war halt so, also diese, glaube ich, typische Lehrerin von damals, sie hat halt einen klassischen Frontalunterricht gemacht, sie hat alles an der Tafel geschrieben und entweder du hast es kapiert oder du hast es eben nicht kapiert. Und wenn du es nicht kapiert hast, dann hast du halt Pech gehabt.
Mhm. Also ich kann mich daran erinnern, das hat jetzt nur entfernt was mit Mathematik zu tun, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ich habe ja so Netzwerkkram und so Dreck lernen müssen, und damals war IPv4 noch so Standard, und da konntest du konntest Netze irgendwie aufteilen durch Subnetting, nannte sich das, und da konntest du irgendwie IP-Adressen zuordnen, ausrechnen, irgendwas, und wir haben 4 Leute gehabt, die uns das erklärt haben, glaube ich, 3 Leute waren es, ich glaube 2 Lehrkörper an der Berufsschule haben uns das erklärt, und unser Ausbilder, wir waren jedes Mal der Meinung, wir hätten es verstanden, und dem war nicht so. Das war absolut grauenvoll, aber ich kann das gerne nochmal hier zitieren, was es genau ist. Subnetting ist die Aufteilung eines zusammenhängenden Adressraums von IP-Adressen in mehrere kleinere Adressräume. Das nennt man Subnetting. Ein Subnetz oder Teilnetz ist ein physikalisches Segment eines Netzwerks, in dem IP-Adressen mit der gleichen Netzwerkadresse benutzt werden. Diese Teilnetze können über Router miteinander verbunden werden und bilden dann ein großes zusammenhängendes Netzwerk. Mhm. Genau. Ich habe die Hälfte
merke schon wieder vergessen. Merke ich mir bestimmt genauso.
Brauchst du eigentlich auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob... Das könnte uns mal jemand sagen, der in der IT tatsächlich noch tätig ist, ob man Subnetting heute noch braucht. Weil IPv4 ist ja so ein bisschen am Aussterben gerade. Mhm. Oh Gott, wenn ich das schon sehe, sehr elend. Ich habe damals nicht verstanden, jetzt auch nicht. Also ich frage mich auch schon, wie ich meine Prüfung geschafft habe. Egal, ein kleiner Exkurs in Netzwerktechnik.
Hm. Okay. Dann habe ich hier noch stehen, dass ich total auf gerade Zahlen stehe. Also bei mir muss immer alles, hier Radio, Fernseher, irgendwas, muss immer eine gerade Zahl von der Lautstärke her zum Beispiel sein oder so.
Faktor 5.
Okay, meine Lautstärke, die ich habe ja nur praktisch einen Beamer an einem alten Laptop, also da habe ich keine direkte Zahl. Aber ich habe das bei meinen Weckern, also die Minute der Weckzeit muss bei mir immer durch 11 teilbar sein. Also 11, 22, okay. 33, 44 oder 55.
Okay. Bei mir okay, kann man auch 5er Schritte. Also beim Fernseher Lautstärke 5er Schritte.
Mein Wecker, der ist glaube ich auf, also halt so Viertel, halb, Dreiviertel klingelt der. Mhm. Ja, halb, Dreiviertel um.
Auch, also am liebsten 5er Schritte. Früher habe ich ja noch den Fehler gemacht und habe sie minütlich klingeln lassen. Doch, steht nach dem 20. Wecker auf. Ich habe mir das jetzt angewöhnt, beim ersten Wecker klingeln aufzustehen.
Ja, tatsächlich haben meine drei Wecker, die ich mir für morgens stelle, auch unterschiedliche Bedeutungen. Also der erste Wecker, der klingelt, bei dem stehe ich auf. Der zweite Wecker, der klingelt, da wecke ich das Kind. Und beim dritten Wecker laufen wir los.
Ah, okay, das ist natürlich auch praktisch.
Ja, dann kann ich, also das ist einfach für mich, weil mit Kind verbummelst du dann doch irgendwie mal die Zeit und machst da noch irgendwie was und weiß ich nicht.
Das schaffe ich auch ohne Kind.
Ja. Und genau. Und dann habe ich noch einen Wecker, der quasi auf meiner Fitbit klingelt. Der ist schon so 5 Minuten vorm Losgehen, so komm, jetzt müssen wir Schuhe anziehen und Jacke anziehen und uns fertig machen. Das ist quasi nur ein stummer Alarm für mich als Erinnerung.
Ich finde das ja erstens sehr bescheiden, dass man die Wecker bei der Fitbit nicht auf dem Smartphone stellen kann und übertragen kann. Das finde ich... Naja, es ist ein bisschen blöd gemacht auf dieser Uhr. Und dann hast du, glaube ich, auch nur eine Anzahl von 10 Stück. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bräuchte schon mehr. Also jetzt nicht aus dem Grund, dass ich zwingend so oft geweckt werden möchte, aber ganz einfach als Erinnerung finde ich das ganz praktisch, wenn du dann halt auf deiner Uhr stehen hast, okay, jetzt ist keine Ahnung, ich vermesse jeden Abend die Welt in meinem Browser-Game mit meinem Clan und wenn ich dann weiß, 20.30 Uhr, aha, du solltest dich mal in Richtung eines internetfähigen Endgeräts bewegen, fände ich das ganz nett, wenn ich das halt für ein paar andere Dinge im Alltag auch noch machen könnte, aber da ist halt die Anzahl beschränkt und ich verstehe nicht so ganz, warum. Das finde ich sehr tragisch. Aber wir schweifen ab.
Ja. Da hat vermutlich einfach jemand in der Konstruktion nicht dran gedacht, dass man die Funktion auch dazu benutzen könnte und sich nur gedacht, naja, normale Wecker zum Morgens aufstehen, da sind ja 10 mehr als übrig und genug.
Nein. Also wenn ich an früher denke, ich habe dann wirklich so 20 Minuten im Minutentakt einen Wecker gehabt.
Okay.
Ja, also ja, okay, lassen wir das.
Ich hatte als Jugendlicher mal einen Wecker in Fußballform, den man dadurch ausgemacht hat, also der war in so einem Schaumstofffußball. Und wenn der geklingelt hat, dann konnte man den gegen die Wand werfen und dann ging der aus, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Allerdings haben dann irgendwann mal eine relativ teure Keramikfigur im Regal und im Nachgang auch der Glastisch darunter massive Schäden davon getragen. Aber da war ich auch wach dann. Also.
Kommen wir nun von Mathematik zu Physik. Das, meine Damen und Herren, war Schwerkraft.
Was mir aber gerade noch so ganz vage zu Zahlen einfällt, also ich besitze ja seit einem Jahr knapp, nein, nicht ganz, eine mechanische Schreibmaschine, so für das bisschen Korrespondenz, was ich tun muss, so eine alte Reiseschreibmaschine und der fehlt die Null, das war ganz normal, man hat die Typen gespart, weil du kannst statt der Null ein O tippen und es ist ja nicht wie beim Computer, dass es verschiedene Zahlen, also verschiedene Bedeutungen quasi dann hat. Deswegen ist einfach neben der 0 dann direkt das nächste neben der 9 direkt das nächste Sonderzeichen. Es gibt sogar ganz einfache kleine Reisemaschinen, bei denen man sogar auf die 1 verzichtet hat. Man kann es ja ein großes I schreiben stattdessen, geht ja auch.
Ja.
Und also meine hat eine 1, da bin ich auch ganz dankbar dafür, weil I und 1, das sieht ja dann doch ein bisschen anders aus. Und jetzt war es so, dass ich irgendwie vor ein paar Monaten ganz unglücklich in einem Anflug von haben will, mit dem Gesicht voran in eine kyrillische Schreibmaschine, bulgarische Tastatur gefallen bin. Und was ich da total witzig fand, aber logisch, bei der wird sogar auf die 3 verzichtet. Also hast du oben 1, 2, 4 und dann bis 9. Weil im kyrillischen Alphabet das weiche S eben genauso aussieht in groß wie eine 3. Und das kannst du dann stattdessen nehmen. Dafür haben sie dann neben der 9 noch ein V und ein I, wenn du kleinere römische Zahlen schreiben möchtest, was ja im kyrillischen Alphabet so nicht vorkommt.
Ja, verstehe.
Was ich irgendwie ganz niedlich fand, aber also ich schreibe auf der kyrillischen natürlich noch lang nicht fließend, aber ich stelle mir vor, wenn ich da größere Ziffernmengen eintippe, da würde mich diese 3 so im Fingergedächtnis, ne? So 1, 2, 4, das liest sich komisch.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Römische Zahlen habe ich übrigens früher geliebt.
Och, ich mochte die wohl auch, ja.
Das war, ich schreibe die tatsächlich heute noch beim Durchziehen.
Echt?
Cool. Okay.
Ja. Also wir hatten jetzt letztens zum Beispiel die Situation, wir müssen ja in der Kita auf bestimmte Sachen achten und so. Und wir müssen eben auch im Garten darauf achten, dass jeder Gruppenabschnitt im Garten seine Parzelle hat, wo die Kinder spielen dürfen. Mhm. Und dann hatten wir halt überlegt, wie viele Untergruppen wir gerade haben und wie viele Parzellenmöglichkeiten es geben würde. Und die habe ich alle auch mit römischen Zahlen durchnummeriert gehabt. Ist mir erst im Nachgang so aufgefallen. Ich hätte sie ja auch einfach so mit 1, 2, 3, 4 normal beschriften können. Aber hat mir sehr gut gefallen. Und ich musste, das habe ich in der Schule immer überlegt, bei der 4 nicht mal überlegen, wo die 1 hinkommt oder so. Bei der 6.
Ja, genau.
Mehr wie 3 hintereinander darfst du ja nicht.
Ja. Da fällt mir aber ein, als ich das als Kind mit den römischen Zahlen so weit kapiert hatte, hier mit dem IV und dem VI und so, da hat es mich dann immer tierisch wahnsinnig gemacht, dass auf den Uhrenzifferblättern mit römischen Ziffern die 4 fast immer als 4 Striche dargestellt wird und eben nicht korrekt.
Genau.
Das hat mich dann, kaum dass ich es wusste, hat mich das total wuschig gemacht.
Ich verstehe den Schmerz.
Aber hat vermutlich irgendwie ästhetische Gründe, weil dann hast du irgendwie 4 Ziffern Folgen, die nur aus I's bestehen und 4 mit einem V drin und 4 mit einem X drin. Ich nehme mal an, dass das der Grund ist.
Ja. Wahrscheinlich irgend sowas Optisches, denke ich.
Ja. So.
Was hast du
noch? Was habe ich hier noch stehen? Achso, ich habe noch stehen, dass das ist eine lustige, was mir aufgefallen ist. Und zwar schaue ich ganz oft auf die Uhr, wenn es 5.10 Uhr ist. Ich habe ja am 5.10. Geburtstag. Und irgendwie schwuppt mir das immer mal wieder ins Auge, obwohl ich nicht 5.10 Uhr aufstehe.
Okay. Ja. Alles wird gut.
Bestimmt. So, und mein letztes, was ich zu Zahlen jetzt hier habe, ist die Frage, ob ihr eine Glückszahl habt oder irgendwie da so eine Zahlenverbindung habt, wo ihr sagt, oh Gott, die 13, also wenn Freitag der 13. ist. Naja, da kommen wir an den Aberglauben, aber es gibt ja so Zahlen, wo man sagt, die 3x6, okay. 3x6 tut mir gut, ist ganz schlecht formuliert.
Ich wollte gerade sagen, wie kommst du denn aus der Nummer jetzt wieder raus? Nee, also da kann ich ganz klar sagen, nein, ich habe jetzt irgendwie keine Lieblingszahl oder keine Zahl, die ich irgendwie doof finde oder sowas. Halt so, ich mag alles, was mit der 3 zu tun hat, also wenn irgendwie Zahlen durch 3 teilbar sind oder irgendwie, das macht mich relativ glücklich, wenn ich ehrlich bin. Und dann halt so die klassischen Nerdzahlen, die 23, die 42, wenn die irgendwo vorkommt, ist auch gut. Und die 5 noch, weil es die Quersumme von der 23.
Nee, also irgendwelche Glücks- oder Pechdaten jetzt nicht. Das Einzige, was bei mir statistisch aufgefallen ist, ist, dass ich vergleichsweise häufig an 11.9. Prüfungen versemmelt habe. Also an dem 11.9., als also hier das hier mit New York passiert ist. Da bin ich durch.
Geburtstag.
Ja, da bin ich das erste Mal durch die Laufbahnprüfung beim Bund gefallen, allerdings beabsichtigt. Aber die fand halt eben dort statt. Und am 11.09.2003 bin ich das erste Mal durch die praktische Busfahrprüfung gefallen. 2 Wochen später hat es dann sehr gut geklappt.
Okay.
Okay. Also kannst meinen Geburtstag nie vergessen. Hihi.
Ja, also
theoretisch.
Inzwischen natürlich schon. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, als ich durch diese Prüfungen fiel, da haben wir uns noch nicht gekannt. Das eine war 2001, ja, und das andere war 2003.
Stimmt, da kannten wir uns noch nicht. Das musste noch ein paar Jahre auf sich warten lassen.
Genau.
So, haben wir noch was zu zahlen?
Soll ich euch noch meine Glückszahl vielleicht verraten?
Ja, ach, du hast eine Glückszahl.
Gerne.
Ja, also was heißt Glückszahl? Aber ich mag die Zahl 7 sehr gern. Und ja, also ich mag die 7. Die begleitet mich schon eine ganze Weile. Und ich fand gerade lustig, du hast gesagt, du magst die 5, weil es die Quersumme, die Dingssumme
23.
von 23 ist. Und tatsächlich merke ich mir durch Quersummenrechnung Zahlencodes.
Aha, wie das?
Also zum Beispiel war unser damaliger Türcode 5221. Genau, 5221. Und irgendwie war dann so in meinem Kopf, das kannst du dir merken, denn 5 und die anderen 3 Zahlen sind auch wieder 5.
Ja, jetzt kapiere ich das ja. Also,
der Plan hätte für mich gewisse Lücken, aber ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Es macht nur für dich Sinn, aber das ist okay.
Genau, es macht nur für mich Sinn, aber ich kann mir halt Dinge so merken über dann die Dreiecken irgendwie drumrum. Ja.
Was mich jetzt noch ganz kurz dazu bringt, eben dieses, was ich sagte, ich erkenne manche Regelmäßigkeiten oder Muster in Zahlen. Ein Stammkunde von uns, der hat auch ein Türcode-Schloss, deswegen komme ich ja jetzt gerade drauf. Auch für die Öffentlichkeit zugänglich, also für die Kundschaft dort. Das heißt, der Code, der wird nur alle paar Jahre mal gewechselt, wenn ihn zu viele Leute wissen. Und der war halt ewig lang, war der 3388. Und was relativ klar war aus deutscher Sicht, weil 03388 ist die Vorwahl von Straßburg. Also das konnte man sich dann auch ganz gut merken und so. Und irgendwann, also ich kann das inzwischen sagen, weil inzwischen ist der Code noch ein anderer. Irgendwann wurde der Code geändert in 7421. Und ich konnte mir den schon relativ gut merken. Und dann die Leute, die dort gearbeitet haben, haben dann so gemeint, ja, also irgendwie der alte war eingängiger. Und dann meinte ich so direkt, also ich müsste jetzt mal nachgucken, ob es stimmt, aber das ist doch garantiert die Vorwahl von eurem Mutterkonzern, der sich im Großraum Ludwigsburg befindet. Das müsste doch eigentlich passen. Und das war es dann tatsächlich auch.
Okay.
Stimmt.
Ach so, apropos Zahlen und Vorwahlen hier, Ralf, ist ja auch dein Metier. So, ich habe neulich aus nostalgischem Interesse so ganz alte Aktenzeichen XY-Folgen, also so die ersten 10, die es überhaupt gab, so schwarz-weiß angeschaut. Und da habe ich dann erst gelernt, als da die Telefonnummern hier von den Studios eingeblendet wurden, dass Frankfurt, glaube ich, und München, dass die damals 4-stellige Vorwahlen hatten. Die, also München war 0811 und hat wohl dann erst später die 089 bekommen, um eine weitere Ziffer für mehr Rufnummernteilnehmer zu haben. Weil das ja insgesamt nur eine gewisse Länge haben darf.
Gut möglich. Also damals gab es diese Begrenzungen aus verschiedenen Gründen, das weiß ich wohl. Aber wie genau und was, das weiß ich nicht.
Ich meine 12 Ziffern insgesamt, weil ja für jede weitere Ziffer ja auch in diesen mechanischen Wähleinrichtungen dann wieder eine weitere Gruppe angeflanscht werden musste. Genau.
Wie gesagt, also das ist dann hohe analoge Übertragungstechnik, da müsste ich mich einlesen, aber ich weiß, dass es da diese Begrenzung gibt. Es ist wie damals mit den Postleitzahlen, wo du die Reform hattest nach der Wiedervereinigung auf diese 5-stelligen Postleitzahlen. Das war ja vorher, also das hätte nicht ausgereicht, die 4-stelligen.
Ja, mit den Vierstelligen hatte man ja bei den Großstädten danach auch immer noch so einen mehrstelligen Zustellbezirk, den man angegeben hat. Also selbst in unserer kleinen Stadt Kehl gab es auch noch Kehl 9 und Kehl 13, wenn du in irgendeinen Ortsteil schicken wolltest. Also im Endeffekt waren es ja damals auch schon oftmals mehr als vier Ziffern.
Genau, und wenn du dann einmal also eine identische Straße hattest und hast das nicht angegeben, konntest du durchaus sein, ist falsch zugestellt worden.
Hm, ja, das stimmt wohl, ja.
Das, ich weiß gar nicht, wo habe ich denn das mal? Young in the 80s, da habe ich den mal, die hatten sich mal über Postleitzahlen in Nürnberg unterhalten, die zwei. Mhm. Das war ganz cool, der Podcast.
Kann so, ich empfehlen. Kennt ihr denn eure alten Postleitzahlen von dort, wo ihr aufgewachsen seid noch?
Nee, aber meine Vorwahl ist mir gerade eingefallen.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Plauen hatte 9900.
Okay. Ja, also Kehl war 7640, aber das schrieb man ja dann 764. Also Nullen am Ende hat man ja immer abgekürzt. Man schickte ja auch einen Brief nach 8 München 11 oder so.
Warte, alte
Postleitzahl. Statt 8000.
Also ich glaube, meine Postleitzahl ist schon immer die, wie ich sie mir gerade ergoogelt habe, 08056.
9900. Alte Postleitzahl, ach, Ost minus 9900. Mittlerweile haben wir 08523 ist eigentlich Stadt.
Steffi, bist du so jung, dass es hier bei deiner Geburt auch schon die Fünfstelligen gab?
Nein.
Also so weit, also an die, die ich mich erinnern kann. So weit.
Ah, okay. Zurück. Ja, okay.
Sonst wäre die alte dazu Ost 9502. Aber ich kenne halt nur die 08056.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie damals das Vorwahlsystem in der DDR gewesen ist. Da wollte ich mich mal mit auseinandersetzen. Aber das wurde ja alles dann in ein Ortsnetz eingegliedert nach der Wiedervereinigung.
Ja, die ostdeutschen Bundesländer, fangen die alle mit 03 an, ja, oder ist das nur der überwiegende Teil?
Ja.
Alle mit 03, ne?
Wenn ich jetzt, nee, so lange reicht mein Kabel nicht, sonst könnte ich nachgucken. Ich habe ein Buch, was ich mit dem, das war glaube ich jetzt so einem Jubiläum von der Telekom irgendwie, hatten wir das bekommen. Da ging es um die Wiedervereinigung. Das kannst du auch kaufen, dieses Buch. Und da steht das drin, wo die dann alle in welchen Vorwahlbereich eingegliedert worden sind. Und wir haben in der Tat im Osten, glaube ich, überwiegend 03er Postleitzahlen. Mhm. So, egal. Siehste, Plauen hatte zu DDR-Zeiten gar keine eigene. Wir haben, glaube ich, zu Chemnitz oder so, ist ja egal. Egal. Wir verlieren uns in Telefontechnik und da kann ich Stunden zubringen. Das wollt ihr nicht.
Och.
Also, heute nicht. Ja.
Na gut. So, hast du jetzt denn noch was zu Zahlen vorbereitet, Ralf?
Nö, aber ich kann noch mal den Quiz, das Quiz oder ein Quiz raussuchen.
Ja, mach das.
Ja, mach doch mal. Mach doch mal.
So, dann scheitere ich jetzt. Quiz Mathematik. So, ich weiß gar nicht, was hatte ich denn gestern gemacht? Genau, das habe ich gemacht. Frustfrei lernen. Ich glaube zumindest, dass es das gewesen ist. Ich habe halt jetzt den Vorteil, ich habe das schon gemacht. Aber ich bin so müde und nach müde kommt doof, deswegen können wir das jetzt gemeinsam machen.
Okay.
Ja, ich habe den Link geöffnet auch.
Fangen wir einfach an, aber beachtet die Rechenregeln. Was ergibt 3 plus 2 mal 5?
13.
13?
Korrekt. Eben. Also hätte ich jetzt auch gesagt, weil Punkt vor Strich Rechnung.
Punkt vor Strich, genau.
Frage Nummer 2. Wie viele Meter ergeben einen Kilometer? Ist auch einfach.
1000.
Genau. So, dann hatten wir das mit der Quersumme. Wie lautet die Quersumme der Zahl 36, also 362? Das müsste dann 11 sein. Mhm. Addiert man die Zahlen von 1 bis 10, erhält man welche Summe?
55.
Siehst du, da habe ich gestern grob überschlagen und hatte 11 weniger. Das war ja, die eine der Fragen, die ich falsch hatte.
Ja, da hat Gauss angeblich, also ich glaube, es geht auf Gauss zurück, so eine so eine Rechenregel erfunden. Also wenn du die Zahlen praktisch sortierst, von vorne nach hinten gerechnet, also 1 plus 10 ist ja 11, 2 plus 9 ist ja 11 und so weiter. Also wenn du die Zahlen von 1 bis 10 zusammengezählt haben willst, dann nimmst du praktisch 5 mal die erste plus die letzte bei so einem fortlaufenden Zahl. Also
ist das dieser Gaußsche Algorithmus?
Ich meine, ja.
Interessant. Könnte man jetzt ja mal Google befragen, oder?
Jetzt habe ich Werbung in diesem Mathe-Quiz geöffnet für irgendwie Wohnzimmer-Ideen.
Bist du anfällig für sowas?
Nee, ich habe mich verklickt. Ich habe es gerade auf dem Handybildschirm offen. Das war einfach
Ach so. Der
Wurstfinger. Und also ich sag's mal so, bei mir sieht es daheim so aus, weil ich so wenig auf Inneneinrichtung Wert lege. Also ich vermute mal, Tine Wittler und Konsorten würden sich aus Gram erhängen.
So, was haben wir denn? Gaußsche Osterformel. Gaußsches Eliminationsverfahren. Ich mach das mal zu, ja.
Ist recht.
Mathematikquiz, Frage 5. Die Zahl 1.000.000 hat wie viele Nullen? 6.
6. Hihi, er hat 6 gesagt.
Nur deswegen. Frage 6. Bei der Aufgabe 6 mal
7. Hihi, er hat nochmal 6 gesagt.
6 mal 7 gleich 42 ist die Zahl 6 ein Faktor und die Zahl 7 ist ein Faktor. Wie nennt man das Ergebnis 42 in der Fachsprache? Differenz, Produkt, Summe oder Quotient?
Produkt. Wenn man den Dividend und den Divisor.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es ein Lied dazu, was wir in der Grundschule immer gesungen haben.
Aber ja.
Das kannte ich nicht, okay. Nee, aber ich bin mir sicher, dass Produkt richtig ist.
Aber ich kenne gar nicht, das würde ich gerne mal kurz googeln. Die Strophe zu der Zeile kenne ich gar nicht gerade.
Wie war das? Summand plus Summand wird Summe genannt.
Genau. Minuend und Superend.
Genau.
Summand plus Summand wird Summe genannt. Und tauscht man die Summanden aus, die Summe macht sich gar nichts draus, ja gar nichts draus.
Das kannte ich nicht, tatsächlich. Das gab es bei uns
wahrscheinlich ja damals nicht.
Ein Faktor steht allein, ein zweiter reiht sich ein. Sie haben sich beide angeguckt und sind für immer ein Produkt. Ja, ein Produkt.
Genau. Also ich kann mich daran erinnern, wir haben das häufig gesungen. Es war auch so eingängig.
Hat ja funktioniert. Also tatsächlich, also hier, aber hier steht was anderes zum Dividend, ne?
Was steht da?
Hier steht, der Dividend erlitt, schleppt den Divisor mit. Am Ende steht dann der Quotient und unser Lied, das hat ein End, ja, hat ein End. Das kenne ich anders. Das kenne ich hier. Und wenn man den Dividend und den Divisor kennt, dann ist die Division ganz leicht und der Quotient ganz bald erreicht. Ganz bald
ja, irgendwie erreicht. Sowas, ja. Boah, Alter, was ist 25 Jahre her?
Ach, ja, ihr Küken.
Bei dir ist es so,
ja, aber krass,
du kannst dich gar nicht dran erinnern.
Aber krass, wie sich das in den Kopf eingebrannt hat.
Ja, das
stimmt. Das ist halt hier wie Hishi It Esmus mit, das ist irgendwie reingeprügelt.
Ja, und gedanklich sitze ich wieder wie hier als in der Grundschule im Musikzimmer und kann nicht mal an die Klassenkameraden erinnern. Das ist schon krass. So, Frage 7. Ja. Wie viel Grad hat ein rechter Winkel? Entschuldigung.
Daniel, 90. Ich wollte nur sagen, hier mit diesen, mit so Merksätzen und so einem Gedöns, was man so in der Schule und so weiter lernt. Also wir hatten einen sehr ambitionierten Lehrer, der uns mal so Wörter aufgeschrieben hat, mit denen man sich den Morsecode merken konnte. Also das Wort fing dann immer mit dem Buchstaben an, den es darstellen sollte. Und jede Silbe, die ein O enthielt, war lang und jede andere Silbe war kurz. Und da kann ich bis auf so Sachen wie Q oder X oder Y, die kann ich heute alle noch. Das ist Wahnsinn. Ich brauche,
krass,
ich habe die in meinem Leben nie gebraucht, aber kann ich dir direkt alles sagen. Fängt an mit Anton, Bohnensuppe, Coca-Cola, Dosenbier, Eis, Frühstücksbrote, Großmogul, Hefeteilchen, Imbiss, Jagdhorn-Solo, Kommando, Limonade, Motor und ich höre jetzt dann auf, ne?
Krass.
Frage 8, was ist die Hälfte von ein Halb?
Ein Viertel.
Ein Viertel.
Ein Viertel.
Ah ja, trinken wir einen.
Frage 9. Was macht man mit der PQ-Formel? Das wusste ich gestern auch nicht.
PQ-Formel, da hat man binomische Formeln irgendwie, glaube ich. So quadratische Gleichung, quadratische. Formen? Genau, ja. So. Auffinden von Nullstellen. Genau. Ja. Auffinden von Nullstellen ist, glaube ich, dann tatsächlich das Richtige, was man damit tatsächlich macht.
Das wäre die richtige Antwort gewesen.
Mhm. Ich habe jetzt einfach mal die Hypotenuse berechnet, das habe ich gestern auch schon gemacht. Falsch. So. Eine ist eine natürliche Zahl, die größer als 1 ist und ausschließlich durch sich selbst und durch 1 teilbar ist. Welches Wort fehlt
das
hier?
Das ist mein Fachgebiet, Primzahl. Ja,
genau. Oh, das hätte ich sogar auch gewusst. Bin ich jetzt auch. Oh.
So, wie viel Grad hat ein ganzer Kreis?
360.
Jawohl, ja. So, ein Apfel kostet 40 Cent. Was kosten 4 Äpfel? 1,60.
Ja, das kommt jetzt drauf an. Wenn du jetzt das aber bei dem Bauern mit der Vertrauenskasse kaufst und kein Kleingeld hast.
Das stand da aber nicht. So, wie viel sind 50% von 60? 30.
30.
Wie viele Flächen hat ein Würfel? 6.
Hm,
und wie viel ergibt die Summe der gegenüberliegenden Augen eines Würfels? 7.
7.
Steffi schweigt entsetzt. Die letzte Frage. Wie groß ist die Innenwinkelsumme eines Dreiecks? 180 Grad.
Genau, 180.
Das habe ich gern gemacht. So. Auch hier, was war das?
Geometrie?
Die Satzgruppe, ja, Geometrie und die Satzgruppe des Pythagoras und so, das habe ich immer gern gemacht.
Also das finde ich ja jetzt süß auf diesem Quiz, also so wie es programmiert ist, meine ich, Auswertung geschafft. Du hast alle Fragen beantwortet, dabei hast du 15 von 15 Fragen richtig beantwortet. Okay, wäre das schon mal richtig geklärt. Darunter, bei 15 von 15, folgende Fragen hast du richtig beantwortet. Frage 1, Frage 2, Frage 3, bis Frage 15. Sehr schön.
Genau. Wir können den Test ja mal mit verlinken. Ja, war doch ganz lustig. Das ja, Thema Zahlen. Also da ist mit Sicherheit auch noch mehr. Es gibt ja so viele Zahlen. Wir haben ja jetzt Postleitzahlen, Vorwahlen und sowas schon mal irgendwo mit erwähnt. Aber ja, wir sind ja auch keine Mathematiker. Also ich am wenigsten.
Ja, aber ich meine, in Zahlen wird ja auch unglaublich viel kodiert. Also wenn du dir so eine EAN-Nummer anschaust, die ja praktisch weltweit auf jedem Produkt draufklebt, da geben ja auch die ersten Ziffern schon mal zumindest grob einen Rückschluss drauf, in welchem Land oder welcher Region das Produkt zum Beispiel hergestellt worden ist. Also da steckt ja einiges mehr drin, als es direkt erstmal so ersichtlich ist, was ich ganz, ganz nett finde. Oder wenn man eben rausgefunden hat, dass die letzten 7 Ziffern bei der Windows 95 Produktkey, dass die einfach nur durch 7 teilbar sein mussten, dann hatte man auch immer relativ schnell preiswerten Windows 95. Ne? Das war überhaupt kein Problem. Du konntest einfach 7 Einser hinten
aber
reintippen.
Aber niemand wollte Windows 95.
Auch wenn man von Windows 3.1 kam.
Ja, okay, das stimmt.
Heute natürlich nicht mehr.
Nee. Ich will auch heute kein Windows mehr. Ich habe es mit einem Kollegen die Woche gehabt. Dieses Windows 10 ist halt einfach nur... da fehlen mir die Worte. Das ist so überfrachtet, wenn du... Ich weiß nicht, arbeitet von euch jemand regelmäßig mit Windows 10 und den Softwareprodukten?
Es ist anstrengend.
Ich sehe es im Büro gelegentlich und mir kommt es ein bisschen wirr vor, aber ich habe halt auch keine Routine darin.
Es ist wahnsinnig überfrachtet, wenn du dir überlegst, das, was früher also so ein klassischer Explorer gewesen ist, da ist so überfrachtet und da kannst du dies noch und das noch. Und du hast jetzt nicht mehr oben die Menüs, wo du immer drauf geklickt hast, wo du dann deine Einstellungen machen konntest. Nein, die hast du jetzt als Piktogramme oben in einer riesengroßen Leiste in jedem Scheißprogramm von Microsoft. Hm. So, und dann ist das so, ich habe das die Woche mit einem Kollegen, der hat genau diesen Schmerz wie ich auch. Du hast zum Beispiel im Outlook hast du oben diese Leiste für deine E-Mails und deine Einstellungen. Alles das, was du nicht brauchst, hast du in dieser Leiste. Und das, was du machen willst, musst du über die Suchfunktion suchen, damit du es findest. Also es macht auch keinen Sinn, was dort steht. Ne? Also
toll.
Es ist wirklich ein Quell der Freude. Und ich finde Windows einfach absolut. Also ich möchte es nicht mehr.
Also ich bin vor ungefähr 9 Jahren circa auf Linux umgestiegen, aus dem einfachen Grund, also ich hatte damals einen Totalverlust an Hardware in einer finanziell schwachen Zeit und kaufte mir so ein 200 Euro Netbook. die ja nun sehr schwach daherkamen. Ja. Und auf diesem Netbook war irgendwie, ich glaube, damals Windows XP mitgeliefert. Und das, also in der Zeit, in der das Ding hochgefahren hat, da hast du die Wohnzimmerwand neu streichen können und die war trocken, bis das System hochgefahren war.
Ja.
Und da habe ich einfach, habe ich dann die Empfehlung bekommen, hier probier mal ein Linux aus, das müsste schneller laufen auf schwacher Hardware. Und das war so ein riesiger Unterschied, dass ich dann wirklich jahrelang eben aus Gründen dieser schlechten Hardware mit dem Linux gearbeitet habe, wo es dann echt flott lief. Und inzwischen bin ich das so gewöhnt, also ich möchte jetzt gar nicht mit besser und schlechter anfangen, aber ich bin ein unheimlicher Gewohnheitsmensch und gewöhne mich ungern um. Mhm. Und ich bin einfach, ich finde unter Linux die Sachen, die ich brauche und sie läuft auch auf schnellerer Hardware ganz schön und von daher habe ich jetzt für mich keinen wirklichen Grund, da wieder zurückzuwechseln. Also, aber ich will jetzt nicht mit besser oder schlechter anfangen. Das ist bei mir wirklich auch, ich habe mich dran gewöhnt und es ist gut für mich.
Ich bin zu blöd für Linux. Echt. Also sobald es ans Terminal geht, muss ich auch ehrlich sagen, bei Mac, ich habe das 2-3 Mal benutzt, also sobald es da in die Richtung geht, bin ich raus.
Mhm. Und das also ist halt kein Terminal.
Bei Linux hast du zwar schöne Sachen, die out of the box ganz gut kommen, gerade Ubuntu ist ja nun wirklich mittlerweile auch grafisch in der Richtung,
genau,
aber du musst auch dort, wenn du irgendwas haben willst, was ein bisschen außergewöhnlich ist und nicht irgendwie aus der Box mitkommt, dann wird es kompliziert und dafür habe ich keinen Nerv.
Also ich verstehe die Terminal-Befehle auch nur zum Teil. Also ich meine, ich kann im Terminal ein Programm aufrufen, das muss ich bei Teamspeak machen, wenn ich Teamspeak starten will, das läuft halt aus dem Terminal raus. Gut, ich könnte mir mal einen Shortcut legen, aber da bin ich wiederum zu doof dazu. Aber da muss ich sagen, da ist die Community wieder ganz gut. Es gibt also irgendwie eine Seite ubuntuusers.de und für alles, was du haben möchtest, was nicht aus der Box funktioniert, sind dort die Terminal-Befehle passend zum Copy-Pasten schön in einzelnen Artikeln aufgeführt. Und
ja.
Also Copy-Paste kriege ich wiederum hin.
Das ist ja alles schön und gut. Das finde ich auch voll in Ordnung, aber ich habe dafür keinen Nerv. Also wenn ich jedes Mal suchen muss, wie was funktioniert und das dann kopieren muss und ich meine, wenn du da was falsch machst, machst du halt auch was kaputt, ne? Das darfst du halt auch nicht vergessen. Und nee, mag ich nicht. Nicht ehrlich.
Ja, also das Einzige, was ich schade finde, es gab früher bei Ubuntu ganz normal in den Einstellungen, in der grafischen Oberfläche, gab es eine Funktion, die ich geliebt habe, die wurde irgendwann abgeschafft. Du konntest nämlich der Tastatur einfach sagen, ignoriere die Caps-Lock-Taste. So für Passwortfelder oder sonst was, weil es immer nicht. Die Caps-Lock-Taste braucht man doch erstaunlich selten. Also man schreit ja nicht so viel im Text normalerweise als gesitteter Mensch. Und in den Ubuntu-Einstellungen konnte man einfach sagen, vergiss, dass es die Caps-Lock-Taste gibt und dann hattest du damit keinen Stress mehr. Und die Funktion ist leider abgeschafft worden. Das finde ich ein bisschen schade.
Gibt es bestimmt einen Befehl fürs Terminal?
Vermutlich, ja.
Ja. Ja, ich habe mir das auch alles mal angeguckt. Das ist zwar alles schon ewig lang her. Ich meine, ne, so vor 10 Jahren hast du auch schon Ubuntu gehabt und Knoppix und hast du nicht gesehen. Das sind alles tolle Sachen. Du kannst da echt viel damit machen. Das ist wirklich toll. Aber wie gesagt, darüber außer probieren kam ich nicht drüber hinaus.
Und ja, also ich würde mich auch nur als Anwender bezeichnen. Also ich habe da jetzt keine tiefergehenden Kenntnisse, aber ich mache jetzt mit dem Rechner auch keine speziellen Sachen. Also mein Audacity zum Podcast schneiden, das läuft. Mhm. Internet läuft sowieso, Medienwiedergabe läuft. Und es gibt auch für das bisschen, was ich gelegentlich mal mit Video bastel, gibt es ein ganz nettes freies Videoschnittprogramm unter Linux, mit dem ich ganz gut klarkomme. Und das reicht mir dann auch, ja.
So geht es mir halt mit macOS. Also ich kann das System bedienen. Es ist einfach übersichtlich, selbsterklärend. Es bringt viel out of the box mit, aber es ist halt an Hardware geknüpft, die nicht ganz günstig ist. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt nicht zwingend unbedingt so ein MacBook kaufen, wenn ich die Software auch auf einem anderen Rechner installieren könnte, bin ich ehrlich. Weil es gibt durchaus auch andere Hersteller, die gute und schöne Computer herstellen. Muss man so sagen.
Ja. Also ich habe auch seit 2 Jahren so ein ultraflaches Notebook von Acer, das auch mit langer Akkulaufzeit aufkommt, mit einem guten Touch hier im Trackpad, was man präzise benutzen kann, wenn man jetzt gerade keine Maus zur Hand hat und so weiter. Also das würde ich jetzt sagen, dass das leistungsmäßig, zumindest als es neu war, jetzt auch nicht so weit hinter so einem dünnen MacBook oder so hinterhergestanden ist. Also das war ist auch ultra leicht, ultra langer Akku.
So ein ZenBook?
War das Acer oder war das Asus? Ich glaube, Asus sind die ZenBooks. Acer, das ist eines aus der TravelMate-Serie.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Und das ist echt ein nettes Gerät. Und ich sehe da, glaube ich, in den letzten Jahren sowas Ähnliches wie bei Android und iPhone. Also als ich angefangen habe mit Smartphones, war es bei mir Android aus Budgetgründen, aus keinem anderen Grund, weil Android war da echt schlimm. Mhm. Im Vergleich zu, also sowohl was die verfügbare Hardware anging von den Herstellern, als auch das Betriebssystem an sich, das stand meilenweit hinter iOS zurück. Und da hat ja in den letzten Jahren auch eine gewisse Annäherung stattgefunden. Also sowohl Android ist inzwischen in den neuen Versionen wesentlich flutschiger zu bedienen. Und es gibt ja auch wirklich Premium-Hardware auch auf dem Hardware-Markt. Also da also zumindest dieser Gap in der Leistung, der ist doch, glaube ich, schon deutlich geringer geworden.
Ja, ja. Ich bin mal gespannt. Ich kriege jetzt auf Arbeit ein neues Android-Tablet. Da bin ich mal gespannt, was da drauf läuft. Aber ich werde mit diesem System einfach nicht warm. Ich habe es probiert. Es geht. Es funktioniert für mich. Ich kann das bedienen. Ich weiß, wie es aufgebaut ist. Es wirkt für mich einfach stumpf. Ich kann mit diesem System nicht angenehm arbeiten.
Ja, es wirkt einfach falsch. Ja? Nee, da ist ja auch ganz viel Gewohnheit dabei. Ein Bekannter von mir mit elementaren Kenntnissen, der hat sich irgendwie ein gebrauchtes iPhone vor einiger Zeit zugelegt und der wollte wissen, wie er irgendeine Einstellung ändern kann. Und da habe ich gesagt, lass mich mal gucken. Und ich hatte halt wirklich noch nie ein iPhone in der Hand. Und ich saß davor wie so ein Affe vor diesem Kinderspielzeug hier, wo man die Würfel durch die Formen pressen muss, ne? Weil einfach von alleine, ich habe Fremdhilfe gebraucht, ich weiß gar nicht mehr, wen ich gefragt habe, entweder warst du das, Ralf, oder war das Jan, weil einfach das, was man bei Android von oben nach unten vom Bildschirmrand runterzieht, um auf diese Einstellungsflächen zu kommen, das halt bei diesem iPhone von unten nach oben war und auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, weil das für mich eine komplett unintuitive Bewegungsrichtung ist, wenn man das jahrelang anders gewöhnt ist.
Ja, also ich meine, die Systeme, wenn man es wirklich ganz, ganz oberflächlich betrachtet, sie nehmen sich nicht viel. Sie machen beide dasselbe, sie haben halt ihre Eigenart, aber das ist ja normal, das hat ja jedes Betriebssystem auch am PC, dass es unterschiedlich ist, aber im Grunde genommen tun sie alle dasselbe. Wie gesagt, ich werde mit Android nicht warm. Also es ist nicht so, ich komme damit nicht klar, ich werde damit einfach nicht warm. Ich arbeite jetzt seit Jahren damit und ich muss dir ehrlich sagen, es ist jetzt für mich nie ausschlaggebend gewesen, dass ich sage, ich möchte ein Android-Gerät haben.
Nee, klar. Also ich meine, was bei mir halt gerade bei den Mobiltelefonen auch so ein bisschen gegen iOS, glaube ich, spricht, also immer wenn ich Berührungspunkte mit der Apple-Welt habe, kommt mir das wie ein sehr geschlossenes System vor. Und wenn ich mir jetzt dann so anschaue, dass Apple seine eigene Cloud zum Beispiel hat, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mit meinem Linux-Rechner, da ich keinen Mac besitze, nicht in die iCloud käme, um dann meine Bilder weiter zu bearbeiten, zum Beispiel.
Müsste man jetzt mal gucken, wie weit die iCloud mittlerweile ist, weil vor ein paar Jahren war eigentlich das Ziel gewesen, dass du das, was du in dieser iCloud hast, also auch so Numbers, diese Tabellenkalkulation und dieses Pages, dieses Word-Pendant, dass du das da wohl im Browser bedienen kannst, theoretisch. Und ich bin mir nicht sicher, ich habe das, glaube ich, vor ein paar Jahren auf einem Linux zum Laufen gekriegt.
Okay.
Aber das war von der Performance her absolut grottig, wobei der Rechner war auch ziemlich schwach.
Naja, also ich bekam erst in sehr kurzer Vergangenheit bekam ich den Link zu einer Numbers-Tabelle zugeschickt. Die konnte ich zum Beispiel mit meinem Android-Gerät nicht anzeigen. Da hat mir der Browser nur gesagt, so, schön, dass du da bist und jetzt geh wieder. Du riechst nach Lulu.
Ja gut, muss man halt gucken. Also kann ich dir jetzt auch nicht sagen, woran es letztendlich gescheitert ist. Aber ja, wir arbeiten halt mit dieser Numbers-Tabelle, weil es für uns funktioniert. Und es ist halt immer schwierig, da jemand Externes mit reinzuholen. Es ist jetzt aber auch nicht zwingend erforderlich.
Nee, natürlich nicht, natürlich nicht.
So, wir schweifen aber arg ab, glaube ich.
Numbers ist ja das englische Wort für Zahlen und da sind wir doch eigentlich voll im Thema.
Genau, sind wir. Aber Steffi ist, glaube ich, schon eingeschlafen. Sag ich doch.
Nee, ich habe euch ganz gespannt zugehört und habe mir nebenbei ein Müsli bei meinem Müsli zusammengestellt.
Was gibt es denn für ein Müsli?
Ich habe jetzt Schokoladen-Cream, Plantago-Samen, Rosinen und Cashewkerne im Moment.
Was sind Plantago-Samen?
Das weiß ich auch noch nicht. Das klang interessant. Ich kann ja mal ganz kurz dazu vorlesen, was da stand. Das ist wohl sehr ballaststoffreich. Wo sind sie denn jetzt hin? Hier, Plantago-Samen. Im Volksmund, ach, Flohsamen. Ah. Im Volksmund auch Flohsamen genannt, weil sie so winzig klein sind. Dabei sind die kleinen Samen eine Art natürlicher Quellstoff und können sich auf ein Vielfaches ihrer Größe ausdehnen. Sie bestehen aus 80% aus wasserlöslichen Ballaststoffen und können somit helfen, den Ballaststoffgehalt in deinen Müsli zu erhöhen.
Jetzt habe ich so eine Vorstellung, wie du die Müsli-Mischung da in deine Müsli-Schale tust und dann irgendwie eine Flüssigkeit deiner Wahl drauf gibst und dann wie früher bei diesen Zauberschwämmen und Zauberhandtüchern auf einmal so ein großer Block auf deiner Schale oben drauf steht.
Ja, wunderbar. Ah, vielleicht kommt auch so eine kleine Gummifigur dabei raus oder so. Genau, jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich noch was Obstiges dazu tue, sowas wie Apfelstückchen oder so. Irgendwie passt das vielleicht dann nicht zu diesem Schoko.
In dem frischen Apfel.
Ja.
Gibt's, also wenn schon, oder bei Trocken, ich weiß ja nicht, was die alles an Trockenöbstern haben, aber bei Schoko denke ich jetzt spontan an eine Kombination mit Birne.
Ja, Birne bin ich nicht so der Fan. Ich hatte jetzt eher an Beeren irgendwas noch gedacht, vielleicht Cranberries oder so.
Und ich glaube, viele Leute kombinieren auch Banane mit Schoko ganz gerne. Da bin ich jetzt
ja, aber da wäre ich dann auch wieder. Da wäre ich tatsächlich dann auch eher bei der frischen Banane, weil ich die getrockneten nicht so mag.
Okay.
So, also ich glaube, wir haben es dann mit Zahlen, oder?
Ja.
Ich denke schon, ja.
Unterhaltungsmedien.
Also ich gucke gerade in unser Dokument und da steht nur ein Eintrag von mir.
Wunderbar, oder?
Hast du nichts eingetragen oder hast du einfach...
Ich habe wirklich nichts Neues angeguckt oder angehört oder weiß ich nicht was.
Okay, gut. Dann kann ich sagen, ich habe mir letztes Wochenende mal ein bisschen Zeit gegönnt und habe alle neuen Teile von Fast and the Furious geguckt.
Da gibt es 9 Teile inzwischen?
Also es gibt 8 offizielle Teile und 1 Spin-Off. Und mir hat der 8. Teil gefehlt und dieses Spin-Off. Und naja, es war jetzt nicht unbedingt so, dass man es hätte. Wenn man auf diese Art der Unterhaltung steht, ist es okay. Aber so, dass ich hätte damals ins Kino gehen müssen, so okay war es dann auch nicht. Also war schon, ja. Ich war nicht im Kino, aber ich habe ziemlich günstig mir die Känguru-Chroniken geklickt. Und zwar habe ich die für, keine Ahnung, 3-4 Euro geliehen. Ich hatte erst überlegt, ob ich sie kaufe. Ich bin froh, dass ich sie nur geliehen habe. Also
als Hörbuch oder?
Nee, als Film.
Ach, den Kinofilm praktisch.
Genau. Mhm. Und was soll ich sagen? Also man hat so viel Potenzial verschenkt. Ich weiß nicht, wer die Hörbücher kennt, der mag diesen Film nicht, habe ich den Eindruck, und das zu Recht, weil du kannst den Film nicht einordnen. Es ist halt einfach so eine Zusammensetzung der besten Szenen, die relativ gut angekommen sind, so aus den Büchern, aus den Hörbüchern, aber auch nicht konsequent alle und auch nicht konsequent irgendwie mit einem roten Faden umgesetzt. Also ich habe dem Film 3 von 5 Sternen gegeben, aber auch nur die 3 Sterne, weil halt die Szenen, die drin waren, unabhängig von dem roten Faden, der gefehlt hat, dann doch schon ganz witzig umgesetzt gewesen sind. Aber ansonsten macht der Film einfach nur Schmerzen, weil es hat mit den Hörbüchern bis auf die paar ausgewählten Szenen und die Charaktere eigentlich gar nichts zu tun.
Ja, und ich glaube, dass der Film auch quasi reiner Fanservice ist, denn ich könnte mir vorstellen, wenn du die Geschichten im Original gar nicht kennst, dann kommst du durch den Film nicht in diese Humorebene rein.
Also ich habe gehört von Leuten, die Bücher nicht kennen, sie fanden den Film witzig.
Okay, gut. Also kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich kannte die Bücher ja. Aber den Eindruck hatte ich eben, weil, ja, wie du es eben sagst, also da waren so ein paar Szenen, auf die man sich gefreut hat und dann hat man auch das ein oder andere Detail erkannt, was dann mal mehr und mal weniger gut umgesetzt war und irgendwie hatte ich bei manchen Charakteren auch so das Gefühl, so wie die besetzt waren, so, ja, genauso habe ich mir die oder im Original auch vorgestellt oder passt zu meiner Vorstellung. Also ich stelle mir bei Büchern ja selten die Leute optisch vor, aber also zum Beispiel hier Hertha, die fand ich total gut besetzt. Hertha hat mir total gut gefallen.
Ja, doch, das hat gepasst.
Da habe ich mir gedacht, okay, genauso wie die rüberkommt, ja, genauso könnte die sein in meiner Vorstellung. Ja,
das stimmt. Auch dieser Herr Twigs, der hat auch einigermaßen gepasst.
Mhm, ja.
Was überhaupt nicht gepasst hat, war Marc Uwe. Tut mir leid, der hat nicht gepasst.
Ja, ja.
Das stimmt. Man hat versucht, ihn relativ typisch für wahrscheinlich so einen verlotterten Kleinkünstler irgendwie darzustellen. Das ist auch gut gelungen, aber Marc Uwe hat nicht auf Marc Uwe gepasst. Also ich weiß nicht, also auch wenn im Intro gesagt worden ist, er ist halt kein Schauspieler, ich hätte ihn gern mit seinem Stil dort gesehen. Auch so wie er da diese Bücher liest, so hätte ich ihn gern dort gesehen. Ich denke, das hätte den Film authentischer gemacht.
Das kann sehr gut sein, ja. Ja.
Hast du den gesehen, Steffi?
Ja, ich war da tatsächlich auch im Kino gewesen.
Ich glaube, du hast davon berichtet, ich habe es mal vergessen.
Ja, du hast gesagt, ich soll nicht drüber reden, weil du nur noch sehen wirst.
Richtig, richtig. Aber mich haben viele gemacht, die haben gesagt, geh nicht ins Kino, so gut ist er nicht, wenn du die Bücher kennst. Und ich muss sagen, ja, es stimmt. Das ist wirklich jetzt
also,
nicht so.
Tatsächlich habe ich danach, nach dem Film, nochmal angefangen, die Chroniken zu lesen. Und das Einzige, was wirklich für mich positiv an diesem Film ist, ist die Tatsache, dass ich jetzt nochmal das Känguru, also immer wenn ich das Känguru im Buch lese, habe ich die Stimme dazu im Kopf. Und habe es jetzt eben auch noch bildlich vor mir.
Ja gut, ich habe ja nur die Hörbücher konsumiert, im Original gelesen von Marc-Uwe Kling, das ist natürlich, wenn du das als Grundlage hast, ist vielleicht auch das Problem. Wenn man die Bücher vielleicht gelesen hat, ist der Film nochmal was anderes, wenn man die Hörbücher kennt, die halt von Marc-Uwe Kling gelesen sind. Und das ist ja absolut großartig, wie der das inszeniert.
Ja, das kann das super.
Naja, die Hörbücher habe ich ja auch gehört. Und dadurch hatte ich ja das Känguru quasi schon im Kopf. Aber das war jetzt irgendwie für mich einfach nochmal so unterstützend jetzt, um die Bücher quasi noch lustiger für mich zu machen. Aber mir hat in dem Film auch ganz viel gefehlt, zumal ganz realistisch gesehen, ich meine, das ist in vielen Filmen ein Problem, aber wurden tatsächlich einfach alle lustigen Szenen im Trailer gezeigt.
Okay, den Trailer habe ich gar nicht gesehen gehabt.
Ich weiß gar nicht. Das könnte sein, ja. Ja, doch, kommt hin. Also ich hätte auch einiges vermisst. Also zum Beispiel diese grandiose Szene, wo sie in der Ausländerbehörde sitzen und durch die Ausländerbehörde Scheißverein brüllen. Ich finde das so großartig. Die hätte einfach in diesen Film gemusst. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwo eine Grenze gezogen haben. Aber das, du kannst ja auch nicht einfach nur den Film auf einen Teil von den Büchern irgendwie münzen, weil du hast ja diese Geschichte mit diesem Herrn Twigs da, der ja da sein Imperium etabliert und so weiter und so fort. Das geht ja über die ganzen Bücher. So, dann zum Schluss dann auch noch diese komische Geschichte mit dem Pinguin noch anzuschneiden. Also, ich weiß nicht, es hat irgendwie alles. Es war Fanservice, aber auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau, ganz ehrlich. Ja. Sehr schade, sehr viel Potenzial verschenkt.
Tja.
Ja, so ist es. Machen wir einen Haken dran, gehen zum nächsten Punkt. Oder hast du noch was konsumiert, Daniel?
Darf ich da offen drüber reden? Du meinst hier Unterhaltungsmedien, Entschuldigung.
Du kannst auch über was anderes reden, wenn du das möchtest.
Ja, tatsächlich. Ich war, wie gesagt, war ich das erste Mal in meinem Leben im Autokino vor 5 Tagen. Also am Samstag halt. Und habe mir dort den nicht ganz neuen Film, aber ich kannte ihn tatsächlich nicht, 25 km/h angeschaut. Und der hat mich so gut unterhalten, dass ich mir gleich danach auch die DVD bestellt habe.
Okay.
Ich weiß nicht, sagt er euch was?
Nee, gar nicht.
Das ist eine deutsche Produktion, was ja zunächst mal die Alarmglocken hier so ein bisschen läuten lässt. Aber Bjarne Mädel spielt mit und das ist schon bei mir schon wieder so ein Vertrauensvorschuss, weil ich hab noch nichts gesehen mit ihm, was wirklich scheiße war. Also er und Lars Eidinger spielen die Hauptrollen und die spielen zwei Brüder, die sich nach irgendwie 25 Jahren Funkstille auf der Beerdigung vom Vater wieder treffen. So, der eine ist halt im Schwarzwald daheim geblieben, Tischler oder irgendwie sowas, so Holzbearbeiter, und der andere halt der erfolgreiche Mensch, der irgendwie alle Jahre in einer anderen Weltmetropole wohnt und hier Millionen rumschiebt. Und also total verschieden, kloppen sich auch noch direkt am Grab, weil der eine zu spät kam. Und die saufen sich dann abends einen zu und kommen dann dadurch irgendwie dann doch wieder so ein bisschen zueinander und wollen dann die Deutschlandreise auf Mofas unternehmen, die sie mit 15 geplant hatten. Und da die Mofas noch dastehen, fahren sie noch in derselben Nacht rotzevoll und ohne Helm mit diesen Mofas los in Richtung, also Ziel ist es, die Reise ist erledigt, wenn beide in den Timmendorfer, bei Timmendorfer Strand in die Ostsee gepinkelt haben.
Okay.
Und
aus dem Schwarzwald schon eine Ecke mit einem Mofa, ne?
Ja, und ist aber also wirklich sehr, sehr unterhaltsam gemacht, also ist quasi ein langsames Roadmovie, würde ich es mal nennen. Und ja, sie haben halt sehr skurrile Begegnungen unterwegs mit verschiedenen Menschen und ich möchte es mal so sagen, die ganzen Gags darin, die waren jetzt allesamt nicht unvorhersehbar gewesen, aber also ich fand den Film auf irgendwie eine angenehme Weise so schön produziert, dass er mich also jetzt in keiner Weise gelangweilt hat. Ich habe mich da wirklich sehr gut unterhalten gefühlt und musste das ein oder andere Mal laut lachen, obwohl ich eigentlich mit dem Gag schon gerechnet habe, aber das war alles irgendwie schön und nett umgesetzt. Also das doch, ist ja klar,
vernünftig.
Klare Empfehlung.
Bei uns ist auch so ein Autokino aus dem Boden gesprießt. Ich folge denen auf Instagram, die haben ein ganz schönes Programm und eine ganz schöne Werbetrommel und es wird wohl auch angenommen momentan.
Mhm. Also ich war noch nie vorher in einem und mich hat also positiv überrascht. Ich war noch bei Tageslicht dort, das war die Nachmittagsvorstellung und die hatten dort so eine LED-Leinwand aufgebaut, die so leuchtstark war, dass man also den Film sehr gut verfolgen konnte, obwohl die Sonne direkt drauf geschienen hat. Und den Ton gab es dann über Radiofrequenz.
Ja, also das ist halt normal.
Ja, wie gesagt, für mich war es das erste Mal. Und also ich habe dann meinen alten Weltempfänger mitgenommen, aus dem einfachen Grund, bei mir läuft das Autoradio wirklich nur, wenn die Zündung auf wirklich Zündung an ist. Und ich wollte jetzt nicht 2,5 Stunden lang Strom auf die Glühkerzen geben und damit voll eingeschalteter Zündung im Autokino stehen. Und deswegen brachte ich mir noch ein anderes Radio mit, aber das muss ja dann nicht unbedingt, aber nee, war toll. Also. Und preislich muss ich sagen, ich habe mich ein bisschen gewundert über die Art und Weise, wie die Tickets dort verkauft wurden bei diesem Autokino, weil da hieß es dann so, hey, herzlich willkommen, also maximal 2 Leute pro Auto, klar, hier wegen der aktuellen Einschränkungen. Mhm. Ticket kostet 11 Euro und du brauchst 2 Tickets für einen PKW. Also der PKW kostet in jedem Fall 22 Euro, warum schreiben sie es dann nicht gleich hin?
Ja, das ist aber schon sportlich, ja.
Ja, also so selten, wie ich ins Kino gehe, habe ich mir das mal gegönnt. Und ich sag's mal so, der konkrete Film, der wurde jetzt noch werbepartnerlich gesponsert von der Rothausbrauerei. Und es gab dann als kleines Geschenk für jeden PKW eine kleine Kühltasche mit einem alkoholfreien Pilz und einem alkoholfreien Weizen aus der Rothausbrauerei. Okay. Und wenn ich mir jetzt im normalen Kino die Preise für 2 kleine Getränke noch dazu rechne, dann bin ich auch bei einem ähnlichen Betrag.
Hm.
Aber ich meine, ich gehe im Schnitt ungefähr einmal im Jahr ins Kino. Jetzt dieses Jahr war es schon 2-mal, aber so im Schnitt kommt es ungefähr hin. Also da ist es mir dann auch relativ egal,
so
ob
geht's
dann
mir,
das Ticket mal ein bisschen teurer ist.
So geht's mir, wenn ich Filme im Kino verpasse in der Tat. Ne? Wenn ich gucke ja, was so aktuell läuft. Und wenn ich die dann im Kino verpasse, aus was für Gründen auch immer, dann kaufe ich die auch zu einem teureren Preis mal ein. Wie wenn ich das sonst für meine Filmsammlung tue. Das ist auch so. Wie gesagt, wenn, dann richtig. Weil, wie gesagt, Kino, ja, ist halt jetzt auch so, ne, ich meine, 22 Euro finde ich ein bisschen derb, aber jetzt, wenn du an so einem Samstag oder so gehst, bist du auch 12 Euro für die Karte oder so los. Glaube ich, ja. Zum normalen Kino.
Also ich sag's mal so, aus Sicht der Betreiber sehe ich es noch ein, dass Autokino ein bisschen teurer ist als normales Kino, weil einfach viel weniger Leute sich den Film gleichzeitig angucken können.
Ja.
Und ich weiß ja nicht, wie das, ich meine, da könnte uns jemand anders vermutlich bessere Auskünfte geben. Ich weiß gar nicht, ob die bei dem Kinoverleih praktisch die Lizenz pro Vorführung bezahlen oder wie das dann läuft. Also die müssen ja dann auch irgendwie auf ihre Kosten kommen. Und gerade bei so einem Autokino, was nicht dauernd besteht, ich meine, die haben da diese riesen Leinwand und die Tonübertragungstechnik und alles aufgestellt. Da möchte die Veranstaltungsfirma ja bestimmt auch ein paar Euro dafür haben.
Also sie würden es wahrscheinlich nicht machen, wenn nicht am Ende was rumkommt.
Ja, klar. Aber das ist ja im normalen Kino auch der Fall.
Ja. Und also wir haben tatsächlich auch schon alleine in dem Kino, ne?
Das passiert mir in Kehl ab und zu, weil ich ja einen sehr unmainstreamigen Geschmack habe. Und wir haben in Kehl noch so ein Kino, was die schwächeren Zeiten, sage ich mal, auch für so kleine Filme, die jetzt nicht unbedingt in die großen Multiplex-Kinos kommen, reserviert. Da habe ich mir letztes Jahr eine Reisedokumentation angeschaut über Grenzen. Da hat eine Dame aus Hessen, glaube ich, im Rentenalter sich einfach irgendwie eine 125er gekauft und ist damit bis nach Russland und noch weiter gefahren und hat sich da filmisch begleiten lassen, was ich total toll fand. Aber wir saßen halt zu dritt im Kinosaal und ich finde es aber schön, dass unser kleines Kino so Sachen auch noch spielt, weil technisch sind sie auch auf einem ziemlich guten Standard trotz allem. Also die haben jetzt nicht die letzten 30 Jahre verschlafen, ganz im Gegenteil. Mhm. Und die sind preislich auch noch ziemlich moderat verglichen mit diesen großen Multiplex-Kinos. Also ich zahle für den Film an sich eigentlich immer einstellig. Immer so 7 bis 9 Euro, je nachdem wie lang er ist.
Und ja,
so.
Das ist normal. Ich glaube, bei uns ist es so gestaffelt, es geht Montag mit 6 Euro los. Oder Dienstag, irgendwie. Dienstag ist Kinotag, das ist am günstigsten. Und dann wird es jeden Tag um 50 Cent teurer. Und ich glaube, am Wochenende bist du dann bei 12 Euro in der Abendvorstellung oder so. Ja. Teurer ja. Spaß. Noch was geguckt, außer Autokino?
Aktuell? Naja, also jetzt.
Oder gehört, oder gelesen, oder gesehen. Wir haben ja hier Unterhaltungsmedien, sind ja sehr weitreichend.
Ja, also ich gucke momentan ganz gerne auf YouTube alten Scheiß, möchte ich es mal grob zusammen, also im positiven Sinne. Ja, also so Sachen wie irgendwie Reportagen aus dem Fernsehen aus den späten 70er Jahren über die automobilen Fehlkonstruktionen der damals aktuellen Jahre und sowas. Also so kleine 10 Minuten, die können mich unglaublich gut unterhalten, obwohl ich sie also eben für mein Leben garantiert nicht brauchen werde. Mhm. So Zeugs und ja, die Riesenbugwelle in meinem Podcatcher, die ebbt langsam ab. Also ich bin jetzt gerade noch bei 3 ungehörten Gigabyte. Ich war auch schon bei knapp 7.
Ich kann das in Stunden angeben. Also ich bin wohl aktuell ist meine Playlist bei 40 Stunden ungehört. Aber ich habe auch noch so einen kleinen Backlog und dann halt noch so Musik und so Kram. Also ja. Ich habe so knapp 100 ungehörte Folgen, aber die sind recht zügig weg, denke ich.
Ja, also meiner zeigt leider immer nur den belegten Speicherplatz an und nicht die ungehörten Folgenzahlen oder Zeiten. Und dann gibt es natürlich die Handvoll Lieblingspodcasts, die immer nach vorne gezogen werden, wenn da was Neues erscheint. Also hat ja vermutlich jeder von uns in seinem oder ihrem Podcatcher, aber ist halt bei mir so, wenn irgendwie neuer Blathering, neues Autoradio, neuer SMC erscheint, die müssen nicht warten, die kommen dann vor allem anderen dran und das tut natürlich der Warteschlange auch nicht gut.
Ich kenne das. Kleiner Hinweis, was ich jetzt anfange zum dritten Mal ist, oder nee, anders, das zweite Mal Nachhören beginnt jetzt von Auf Distanz Goes bei Kunur am 31.05.
Oh, das ist eine schöne Idee. Das,
genau. Also, am 31. Mai geht's los und dann höre ich die immer zeitsouverän, also ne, zeitversetzt nach. Das ist jetzt das zweite Mal quasi nach der eigentlichen Reise. Und ich finde das sehr schön. Also ich fand das halt, weil diese Reise an sich ist ja spektakulär gewesen und dann aber auch noch diese hochemotionale Berichterstattung. Das fand ich beachtlich.
Oh ja. Ja, also ich fand das auch großartig, wenn dann Lars von irgendwelchen Sachen in Russland erzählt hat, die ihm so im Alltag aufgefallen sind. Also ich war ja allerdings vor 25 Jahren ungefähr im Schüleraustausch auch 2 Mal in Russland gewesen. Und so manche Sachen hat man dann trotzdem, trotz der zeitlichen, dem zeitlichen Versatz, immer noch so ein bisschen wiedererkannt, wie dort das Leben so läuft und so. Und das fand ich auch ganz großartig. Da möchte ich noch mal ganz kleines bisschen Shameless Self-Plugging einfließen lassen. Wer noch mehr über Lars Reiseaktivitäten hören will, der mag sich gerne die vorletzte Folge des 4812 Radreise-Podcasts anhören, wo er mir über seine Radreisen erzählt hat.
Ich muss gerade mal gucken, ob... Halt, jetzt weiß ich, warum die nicht... Du hast dort den Feed gewechselt, deswegen sind die nicht in meiner Playlist.
Ich habe den Feed nicht gewechselt, aber die Seite war ewig lang offline. Die Seite war wirklich ewig lang offline und ist erst praktisch kurz, also 2 Tage bevor Lars und ich den Aufnahmetermin hatten, wurde die Seite als Feed-Only-Seite wieder online gestellt.
Ja, genau, das ist das Problem. Das hat Pocket Casts nicht gerafft.
Okay.
Deswegen habe ich die neuen noch nicht. Ich habe das zwar mitgekriegt auf Twitter, dass du mit Lars gesprochen hast, aber es ist nicht automatisch in meiner Playlist, weil der nicht aktualisiert. Ich habe da noch so ein paar andere
Dings. Vielleicht hilft's zu entabonnieren und neu zu abonnieren.
Genau, das werde ich jetzt mal tun, weil ich habe auch gesehen, dass der Podcast von Geisha auch nicht aktualisiert. Pocket Cast ist da eigen, die haben ihre eigenen Feeds und so Kram.
Das ist stimmt, die haben ja ihren eigenen Zwischenserver und vermutlich, wenn da monatelang oder ein Jahr lang der Feed nicht erreichbar ist, dann hast du vermutlich eine ganz niedrige Priorität.
Richtig, du hast das erfasst.
Ja, bei 4812 ist dann eben die vorletzte Folge mit Lars und danach hat sich der liebe Björn, der Hobbyquerschnitt, auch noch mit mir über seine Radreisen unterhalten. Weil der macht ja mit seinem Handbike Sachen, das wäre mir mit dem normalen Fahrrad schon zu anstrengend. Ja,
genau. Er wartet gerade drauf, dass er es repariert zurückkriegt. Das ist eine Leidensgeschichte. Es war irgendwas am Rahmen gebrochen und da hat jetzt jemand gesucht, der das schweißen kann. Jetzt find mal jemand, der dir Alu schweißt in der gegenwärtigen Situation. Und jetzt hat er es wohl weggeschickt und es ist jetzt wohl auch schon repariert und jetzt wartet er drauf, dass er es zurückbekommt. Und jetzt kann er nicht radeln.
Sehr dann wünschen wir doch alles Gute.
Genau.
Ja.
Gut, dann machen wir den Sack hier mal zu. Wir können dann später noch ein bisschen abschweifen. Wir haben ja hier noch kapitalistische Kackscheiße und aufregen müssen wir uns noch. Und jetzt machen wir erstmal die wichtigsten Dinge zuerst.
Ein Rätsel.
Ja, ich habe letzte Woche nicht, das war falsch, das haben wir bei den Flimmerfragen gemacht. Ich habe in der letzten Folge habe ich ein Zitat eingesprochen, dass man an die Elektrolyte denken soll und ich habe vom Florian, also vom Flo, eine Nachricht bekommen auf Twitter, die da wie folgt lautete, nämlich ganz kurz und schmerzlos: Herr Lehmann, ich habe an die Elektrolyte gedacht. Das fand ich sehr schön. Also Flo hat das Rätsel richtig gelöst, auch als einziger. Und das war dieser schreckliche, nein, anders. Es war ein Film mit Christian Ulmen und alle Filme mit Christian Ulmen sind einfach nur scheiße. Ich kann den Typ einfach nicht leiden. Genau, das war die Auflösung vom letzten Rätsel.
Toll. Mhm. So, Daniel, hast du uns ein Rätsel mitgebracht?
Leider nein, tut mir leid.
Also ich habe hier eins, ich lese das ohne den unqualifizierten Kommentar darunter vor.
Ich verstehe gar nicht, warum.
Also, wie kann man die Zahl 666 um die Hälfte vergrößern, ohne sie durch eine Rechenoperation zu verändern?
Da hätte ich jetzt eine spontane Idee, aber das Rätsel ist ja nicht für uns, sondern ne, das ist ja hier
genau.
Für die werte Gehörschaft, aber ich schreibe die mal in den Chat rein.
Sehr gut.
Wahrscheinlich wird sich das dann mit meinem unqualifizierten Kommentar beginnen.
Ja, aber das von Daniel ist definitiv netter geschrieben.
Genau, aber es kommt aufs selbe raus wie das, was ich da ne, so in Farbe und Bunt. Egal. Gut, dann ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Und ratet angemessen.
Genau. Los, nächster Jingle hier.
Kapitalistische Kackscheiße.
Ja, dann ich freue mich so sehr,
warum?
Dass wir uns nächstes Mal live bei Frank dafür nochmal bedanken können.
Ja, das finde ich auch. Ja, leg mal los, weil ich hab wirklich überlegt, ob ich überhaupt was gekauft habe, aber mir ist es dann doch noch eingefallen, dass ich was gekauft habe. Ich habe nur eins.
Also.
Du hast 37 und Daniel wahrscheinlich, keine Ahnung, 4 oder so.
Weiß gar nicht, 1, 2 vielleicht, ja.
Ich habe hier, ich habe sogar diesmal dran gedacht, alles zu verlinken. Ich habe gekauft neue Topfhandschuhe. Backbrat, wie nennt man denn? Doch, das heißt Topfhandschuhe, oder? So Handschuhe, mit denen man Töpfe anfassen kann. Mhm. Weil unsere alten waren leider kaputt. Die mochte ich sehr, da war Marvel Comics drauf. Jetzt sind sie einfach schwarz. Schade. Dann habe ich gekauft für das Kind, das stempelt gerade sehr gerne neue Stempel und Stempelkissen. Eine Ballpumpe.
Kannst du mal ein Bild von deinem Gesicht machen, bitte? Ob es da auch schon gestempelt hat?
Nein, hat es nicht. Es stempelt Blätter und Tapete. Ja,
Tapete bis zum Gesicht ist nicht mehr weit, ne?
Tapete ist ja auch nur ein sehr großes Blatt, halt stationär.
Ja, richtig, richtig. Dann haben, wie gesagt, eine Ballpumpe, die brauchten wir jetzt dann doch mal irgendwie, weil Bälle verlieren Luft. Dann habe ich, das habe ich hier gar nicht so dazu geschrieben, weil ich glaube, dass ich das schon das letzte Mal erzählt habe. Wir bestellen ja alle 2 Wochen bei Edeka und da gab es das letzte Mal 5 wiederverwendbare Mund-Nasen-Abdeckungen für einen Zehner und die habe ich mir bestellt. Und die sind aber weiß. Und weiß gefällt mir nicht, also aus verschiedenen Gründen. Und deswegen habe ich mir Stofffarbe gekauft und habe die in Petrol gefärbt.
Ist halt jetzt die Frage, was es für ein Material ist, wenn du jetzt, also ich hätte mir vorstellen können, dass du jetzt zum Beispiel das Garn, was dort verwendet worden ist, irgend so einen Kunststofffaden hast, den du dann nicht eingefärbt kriegst. Und dann hast du quasi den Stoff, der Petrol ist und dann aber eine weiße Naht.
Hätte passieren können. Das Risiko bin ich eingegangen. Ist es tatsächlich nicht. Es ist ganz spannend gewesen, denn das ist aus 2 verschiedenen Lagen Stoff ist dieser Mundschutz. Und da ist innen drin scheinbar ein reiner Baumwollstoff und außen dran ist ein Mischgewebe. Und innen der Stoff ist richtig dunkelpetrol geworden und außen der Stoff eher etwas hell. Heller Farben, aber es ist gleichmäßig geworden, da war ich ganz glücklich darüber. Und jetzt habe ich 5 neue petrolfarbene Mund-, Gesicht-, überall Masken.
Wie viel hast du jetzt in Summe?
In Summe habe ich jetzt, also nur für mich habe ich 4. Wir haben die uns geteilt, dass wir jeder 4, genau, und eine fürs Kind. Also weil der trägt sie ja eh nicht in dem Sinne und ich hatte für das Kind auch nochmal so einen Schlauchschal geholt, weil das natürlich ein bisschen einfacher ist, den in einer Situation, wo ich das für notwendig halte, über den Mund hochzuziehen, als ihm dann jetzt da so eine Maske drüber zu frimmeln. Aber ich wollte einfach darauf vorbereitet sein, dass er vielleicht auch so ein Ding tragen möchte, weil es bei Mama und Papa sieht.
Ja. Ich nutze ja die Schlauchschal-Variante auch. Wir hatten jetzt diese Woche, keine Ahnung, so 24, 25, 26 Grad. Es ist dann doch nicht so schön, aber was willst du machen?
Ja.
Naja. Ich meine, gut, die gibt es mit Sicherheit auch mit einem leichten Stoff, davon mal abgesehen, aber ich kaufe jetzt nicht noch mehr, weil ich habe genug von dem Scheiß gerade gekauft.
Ja, also die wir fürs Krümelkind haben, die ist, das ist so ein ganz einfacher Stoff. Man kann da auch echt gut durchatmen. Und also auch die lässt er ja Szene mal eh nicht auf dem Gesicht. Ne? Mir geht es ja wirklich halt einfach um die Situation, dass ich die Möglichkeit hätte. Und sonst hatte die halt ganz normal hier so im Frühlings-Herbst-Wetter um den Hals drumherum. Also dafür hatte ich die sowieso für ihn gekauft. So, und das Letzte, was ich noch gekauft habe, das ist auch quasi wie die Topfhandschuhe, nur eine Erneuerung. Wir haben irgendwann mal angefangen, nicht jedes Mal neues Backpapier zu benutzen, sondern haben uns solche Grill- oder Backmatten gekauft, weil man die eben immer wieder verwenden kann. Und die wir jetzt hatten, davon habe ich eine zerschnitten, weil ich die für einen Dörrautomaten getestet habe, ob das funktioniert. Und die andere, die sah jetzt dann doch irgendwann trotz Spülen und so, sehen die ja dann irgendwann trotzdem ein bisschen oll aus. Und deswegen habe ich die jetzt mal ausgetauscht und da neue bestellt.
Ist das Plastik? Also die Frage stellt sich mir gerade. Es steht zwar hier irgendwas von Teflon mit an die Haftbeschichtung.
Ja, genau.
Aber es steht PFOA frei. Das ist doch irgendein Kunststoffmist.
Also
wäre es kein Kunststoff, würde ich es kaufen, aber es sieht für mich so, ja doch, es ist auch Dauer-Barbecue-Grillmatte.
Also die hatte ich tatsächlich auch noch nie gehabt, die hatte ich mir jetzt halt mal rausgesucht. Ich hatte mir im gleichen Atemzug Ist gut, weil ich tatsächlich also vergessen habe, dass ich die mir bestellt hatte, hatte ich mir noch welche bei DM mitgeholt. Mhm. Ja.
Ja, also ist Kunststoff, kommt nicht in meinen Backofen. So. Weil es wäre auch eine Option zum Backpapier, aber ja. Nee.
Ja, also ganz auf normales Backpapier kann ich, verzichte ich selten, nicht so, so häufig, weil manchmal brauche ich es auch zugeschnitten für den Boden von der Kuchenform und so, dass der Kuchen nicht anbeckt unten und so und deswegen. Wobei ich also, da ich ja auch einen Ofen habe, der nicht dem Standardmaß entspricht, großer Fan der Backpapierrolle bin und nicht dieser fertigen Zuschnitte, weil bei den fertigen Zuschnitten habe ich immer mindestens 60% Abfall.
Mhm. Ich habe Zuschnitte gekauft, das mache ich glaube ich auch nie nochmal.
Und diesen vermeintlichen Komfort, der keiner ist, wenn deine Backbleche kein Standardmaß haben, den bezahlst du dann auch noch mit ungefähr dem doppelten Meterpreis.
Ja, gut. Ja, egal. Morgen gibt's Pizza, dann ist wieder eins von den Dingern weg.
Pizza ist immer gut, Pizza löst Probleme.
Genau. So, ja. Du bist durch, Steffi.
Ich bin auch richtig durch.
Ja, frag mich mal. Ich bin seit 4:30 Uhr wach.
Ich muss hast du uns jetzt schon dreimal erzählt. Wenn es dich beruhigt, ich bin seit 4:45 Uhr wach.
4:30 Uhr,
Ich halte mich zurück dadurch, dass ich, wenn ich zurzeit arbeite, nur Spätschicht arbeite, habe ich einen stark verschobenen Rhythmus, der ein Zu-Bett-Gehen nicht vor 2 Uhr beinhaltet oder ein entsprechend späteres Aufstehen.
Mein Beileid, wie tragisch.
Ja, das ist, ich leide wie ein Hund, wie ein Geprügelter. Ja.
Ich mache es ganz kurz und schmerzlos. Ich habe mir 2 Türöffner bestellt, jeweils für meine Schlüssel jeweils einen. Also ich arbeiten klingt falsch. Ich nutze 2 Schlüssel, den einen, wo halt der ganze Kram für die Arbeit mit dran ist und so weiter und so fort. Und dann habe ich einfach so noch einen Haustürenschlüssel und einen Briefkastenschlüssel, den ich meistens nehme, wenn ich privat unterwegs bin. Da habe ich mir so einen Türhaken bestellt aus Alu. Also ich meine, für 9,95 Euro ist es eine ziemlich niedrige Qualität, aber die Dinger tun, was sie sollen. Du kannst mit diesem Türhaken Knöpfe bedienen, Türen öffnen, also Klinken runterziehen und auch Touchscreens bedienen. Allerdings nicht die vom iPhone, habe ich festgestellt. Die Android-Geräte gehen. Ich glaube, das hat einen technischen Hintergrund, wie die Displays aufgebaut sind. Und was auch geht, unser Multifunktionsdrucker auf Arbeit, wo man sich jedes Mal anmelden muss, wenn man was drucken möchte, da geht das auch. Und es ist zwar jetzt nicht die beste Qualität, aber es war recht zügig da und die erleichtern mir gerade so ein bisschen Alltag, weil ich ja auf Arbeit in einem Gebäude mit vielen Personen bin und auch bei Kunden regelmäßig da Türen auf und zu machen muss oder ganz einfach. Diese dämliche Anwandlung von Deutschen, dass man so komische Türen mit Klinken hat bei Toiletten. Wenn man raus möchte, muss man die ja auch irgendwie wieder aufmachen, wenn man sich die Hände gerade gewaschen hat. Finde ich diesen Haken eigentlich langfristig gedacht gar nicht mal so eine dumme Investition. Man muss halt im Moment nicht jede Türe anlangen. Und wie gesagt, ich finde die gut. Man kann vielleicht jetzt sagen, ich übertreibe ein bisschen mit dem ganzen Kram, aber es ist vielleicht gar nicht unvernünftig, wenn man sowas hat.
Ja. Aber weil du gerade die Toiletten erwähnst, da fällt mir das also auch abseits der aktuellen Zeiten immer wieder auf und ich muss da lobend unser hiesiges Kaufland erwähnen, die also zumindest jetzt in der aktuellen Lage die Vorraumtüren zu den Waschvorräumen der Toiletten einfach offen blockiert haben, dass du dir also jederzeit da drin die Hände waschen kannst und rauskommst, ohne eine Tür anfassen zu müssen. Das finde ich total großartig.
Ja, das macht vielleicht das Kaufland hier auch, aber ich war im Mai noch nicht einmal normal einkaufen. Also von daher, ich bin, was sowas an Erlebnissen angeht, gerade raus.
Wir haben
aber genau das ist das Problem. Du weißt ganz genau, was ich meine.
Wir haben hier mit dem Einkaufen tatsächlich in Kehl die momentane Lage, dadurch, dass wir normalerweise ungefähr 2/3 unseres Umsatzes mit französischer Kundschaft machen, sind unsere Läden momentan extrem leer und es ist total einfach, den Mindestabstand und alles einzuhalten, weil einfach 2/3 der Kundschaft gerade noch nicht kommen können.
Das müsste doch jetzt auch wieder losgehen, oder?
Es ist jetzt so, dass die Grenzpendler, die dürfen jetzt bei uns wieder einkaufen. Also das war ja der totale Krampf. Also es durften ja Leute, die bei uns arbeiten, aber in Frankreich wohnen, die durften ja mit einem entsprechenden Passierschein zur Arbeit kommen, wenn sie wichtig waren. Mhm. Aber obwohl sie so wichtig waren, dass sie unsere Wirtschaft retten, durften sie dann bei uns nicht auf dem Heimweg einkaufen, sondern sie mussten sich direkt nach Hause begeben, was also ja total wertschätzend und total nett ist. Ne?
Genau.
Und die richtig dürfen gut. jetzt, mhm. Die dürfen jetzt wieder einkaufen, wenn sie eh hier sind. Es ist auch so, dass in Frankreich praktisch inzwischen jetzt ähnliche Bestimmungen herrschen wie bei uns. Die hatten es ja wochenlang bedeutend strenger. Die durften ja ihr Haus wirklich nur zu sehr triftigen Gründen verlassen und dann auch nicht weiter als 1000 Meter von der eigenen Wohnung weg. Außer der Supermarkt war weiter entfernt, der nächstgelegene. Und die haben jetzt praktisch die gleichen Regeln mehr oder weniger wie bei uns. Und also auch Familien oder Beziehungspaare, die keine gemeinsame Adresse haben, dürfen sich jetzt wieder gegenseitig besuchen. Also es lockert sich noch, aber es ist noch nicht so, dass ich mich jetzt einfach in die Straßenbahn setzen könnte, weil ich im französischen Supermarkt irgendwie einen frischen Fisch oder einen frischen Käse kaufen möchte oder so. Mhm. Das geht noch nicht. Vermutlich könnte ich aber, wenn ich mit dem Taxi eh drüben bin, auch schnell drüben einkaufen und es würde niemanden mehr stören.
Mhm. Ja gut, ich habe ja die Sorgen hier nicht. Ich habe nur dran gedacht, wo Sie jetzt gesagt haben, es werden teilweise die Grenzübergänge wieder zu Frankreich geöffnet. Das kam ja hier vom Land Baden-Württemberg. Habe ich gedacht, da ist bestimmt Kehl dabei.
Ja, aber das Land Baden-Württemberg ist ja nur die eine Hälfte der Grenze.
Ja, ja.
Und es ist also tatsächlich so, wir haben eine wunderschöne Fußgänger- und Fahrradbrücke über den Rhein, die noch nicht so alt ist. Und die war praktisch komplett gesperrt. Da durfte man also auch nicht auf die Aussichtsplattform in der Mitte drauf. Und inzwischen darf man von der deutschen Seite bis zur Aussichtsplattform in der Mitte, aber dann eben nicht weiter.
Mhm.
Also sprich, Baden-Württemberg hat gelockert und Frankreich eben noch nicht so stark. Also
ich finde das auch, ich weiß nicht, wie es Steffi in Berlin geht, aber ich finde gerade Baden-Württemberg, nachdem sie relativ verhalten gewesen sind, lockern gerade jeden Tag etwas mehr, gefühlt. Vielleicht sind es auch alle 2-3 Tage, aber ich bin immer noch der Meinung, dass das viel zu schnell geht. Aber ich bin halt im Moment halt sowieso, was das angeht, ich weiß nicht, übertrieben, ich weiß nicht, ob ängstlich der richtige Ausdruck ist, aber einfach, ich würde vorsichtig sagen. Es wirkt für mich nicht so cool, wie gerade jeder tut. Weil irgendwie, wenn ich rausgucke, wenn ich Menschen sehe, es wirkt halt alles irgendwie, wie wenn nichts wäre. Und irgendwie die Pandemie ist nicht vorbei oder ich habe die Pressemitteilung irgendwie nicht gelesen. Das ist irgendwie komisch.
Pofalla hat sie beendet.
Ja, genau.
Nee, also ich denk auch, es geht zu schnell bei uns, aber... Das ist jetzt auch ein Punkt, da wäre ich wirklich sehr, sehr glücklich, wenn ich mich einfach massiv irren würde.
Hm. Was hast du denn gekauft, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen?
Ja, also in Sachen Erneuerung habe ich natürlich noch nicht direkt gekauft, aber bestellt die besagten Ersatzteile für meinen verunfallten Scooter.
Mhm.
Und in Sachen Erneuerung, ich hatte ein Deckt-Telefon an meinem Festnetzanschluss, also das hat inzwischen gar nichts mehr gemacht. Nicht, dass ich es häufig bräuchte, aber gelegentlich verlegt man ja mal das Handy und dann möchte man es ja anrufen und habe mir, weil ich nicht wieder so, ja, habe und habe mir, weil ich nicht wieder so ein akkubetriebenes Decktelefon haben wollte, gebraucht für wenige Euro auf eBay einen alten grünen Posttischapparat mit Tasten und einem langen Kabel besorgt.
Hättest du nicht einfach was sagen können?
Ja, ich weiß gar nicht mehr, was der wirklich gekostet hat. Lass es um die 10 Euro plus Porto gewesen sein.
Mehr zahlst du für die Dinger.
Also lass es eventuell 12 gewesen sein. Das habe ich mir gekauft. Und ja, ansonsten habe ich mir, also ich hatte vor einiger Zeit bei eBay ein Schnäppchen gemacht vor einem starken Monat, was eine analoge Spiegelreflexkamera für einen sehr günstigen Kurs anging, die hervorragend funktioniert. Und für die habe ich mir bei einem bekannten Fotozubehörversender 2 Einschlagtücher besorgt, um sie im Rucksack zu schützen. Das sind also dicke Mikrofasertücher mit Klettverschlüssen an den 4 Ecken, mit so einer fusselfreien, flauschigen Innen- und Außenseite. Die haben so 40 mal 40 Zentimeter. Das klingt, als würde
ich mich da reinlegen.
Ja, ich habe auch gerade dran gedacht.
Das ist also total schön. Und da kannst du halt auch unförmige Objekte einfach, dadurch, dass es eben so ein Tuch ist, einfach darin einschlagen, eben die Kamera mit dem kleinen Objektiv oder das Teleobjektiv nochmal in ein extra Tuch und hast die dann eben schön dick mit dem Stoff ummantelt und kannst sie in deinen Rucksack tun, ohne dass die dann direkt Schaden nehmen, was ich eine ganz praktische Sache finde. Und weil das eben quadratische Tücher sind, kann man die halt auch für andere Dinge benutzen, wenn man mal keine Kamera transportiert. Und also das Einzige, was ich mir wirklich so aus Lust quasi neu gekauft habe, neben der DVD des Autokinofilms, von der ich vorhin erzählte, ist ein Buch zur Vogelbestimmung. Also ich habe momentan sehr viel Zeit zum Radfahren und habe gemerkt, dass wir einen relativ großen Reichtum an Vögeln so in diesen Brachwassergebieten entlang des Rheins und so haben und ich davon ganz viele nicht kenne und da auch wirklich wunderschöne Tiere da dabei sind, die ich auch teilweise dann eben hier mit meiner Spiegelreflex fotografiere. Und da habe ich mir dann in der Buchhandlung vor Ort von Kosmos ein Vogelbestimmungsbuch mit dem fantasievollen Titel Welcher Vogel ist das? Zugelegt, damit ich da einfach mal auch mal ein bisschen was über die Tiere lernen kann, wenn ich sie schon sehe.
Du machst einfach eine Fortbildung zum Ornithologe. Sag's doch einfach, das versteht doch jeder.
Ja, das wäre vielleicht ein wenig hochgegriffen, aber... Jetzt
weiß ich gar nicht, wie sieht es denn bei dir da in der Region aus? Also Baden-Württemberg hat ja so viele Burgen und Schlösser und so Kram. Also bei uns hier in der Region sind einige, also ich wüsste jetzt zwei oder drei, wo so Falknereien dann da auch auf diesen Burgen sind, die halt auch so Flugshows und so Kram anbieten. Gibt es das bei dir auch, oder?
Also bei mir direkt auf der deutschen Seite jetzt... ist mir jetzt keine im näheren Umkreis bekannt, also wirklich auch mehr so im Schwäbischen, da war ich mit meiner Familie auch schon auf ein paar. Aber auf der Elsässer Seite, in der Nähe der Hochkönigsburg, da gibt's sowas tatsächlich, da war ich auch schon ein paar Mal. Nur ist das jetzt halt ein Ziel, was für mich momentan noch nicht erreichbar ist, weil eben die elsässische Seite. Aber ja, also im Prinzip, wenn die Grenze so offen ist, wie es sie üblicherweise zu sein pflegt, dann habe ich im Umkreis von 70 Kilometern sowas auch, ja.
Da kannst du dann Vögeln, beobachten. Entschuldigung.
Ja, Vögeln soll man zweimal täglich frisches Wasser geben.
Genau. Ja, aber ist doch schön. Bin ich mal gespannt, ob dir das so einen Nutzen bringt. Ich kann damit jetzt weniger anfangen, bin ich ehrlich.
Ja, also ich habe einen Bekannten, der sich da auch ein bisschen besser auskennt. Der hat mir auch ein paar Stellen gezeigt, wo wirklich seltenere Vögel zu beobachten sind. Und also ich habe schon Kiebitze gesehen, große Brachvögel und diverses andere Gezeugs. Neulich habe ich selber Haupentaucher erkannt. Da war ich sehr stolz. Das war so mein erstes Erkennerfolgserlebnis, was über Raben, Amseln und Stockenten hinausging.
Stockente ist das, was man grillt am Feuer, oder?
Am Spieß, ja, genau. Ja, okay. Deswegen Stockente.
Ja, genau. Wie Stockbrot, nur mit Ente.
Da passt wieder das alte chinesische Sprichwort. Ente gut, alles gut.
Genau.
Ja, ich dachte immer, die Chinesen, die essen alles, was fliegt, außer Flugzeuge und alles, was Füße hat, außer Tische und Stühle.
Ja, das passt eigentlich ziemlich gut.
Ja. Aber sie dämmen das ja jetzt ein, aufgrund der Vorkommnisse, dass du nicht mehr alles essen darfst, was fliegt und was Beine und Füße hat.
Ja, aber es nicht tun.
Ja, und ich meine, selbst wenn es wirklich dann durch die Ernährung mit einem exotischen Tier irgendwie zu irgendwelchen Ausbrüchen kam. Ich meine, wir hatten auch schon mit irgendwelchen Rinder-, Schweine- und Geflügelkrankheiten auch Erreger, die also ganz normale Speisetiere, möchte ich es jetzt mal nennen, befallen haben. Also das ist ja nur auch ein bisschen dem Zufall geschuldet. Also da möchte ich jetzt keine Vorwürfe oder so draus konstruieren.
Ja, aber es ist halt für zum Beispiel diese Hardcore-Veganer, ne, ist das natürlich immer auch schönes Propagandamittel, dass du halt durch eben diese Viehwirtschaft immer auch Krankheiten hast. Und ich verstehe das auf der einen Seite, die Argumentation, auf der anderen Seite.
Ja, und auf der anderen Seite hatten wir auch in Zeiten, wo es mit der Hygiene noch nicht so toll war, irgendwie spätes Mittelalter. Wie hieß dieses halluzinogene Zeugs am Getreide? Mutterkorn, ne? War das das?
Boah, keine Ahnung.
Es gab doch da irgendwie so einen Pilz, der Getreide befallen hat, der dann dazu geführt hätte, dass das Brot, was daraus entstanden war, dass das heute nur noch in kleinen Mengen zum Eigenbedarf mitgeführt werden dürfte.
Ja. Ah ja, okay. Jetzt bin ich,
ne? Also ich meine, also ich will damit sagen, nur dass du dich nicht tierisch ernährst. Also es gibt auch Erreger, die Pflanzen befallen können. Ja. Das, also da bist du nicht hundertprozentig vor geschützt. Und also ich glaube eher, dass diese teilweise perverse Massenhaltung, dass die eben zu großflächigen Verbreitungen führt, wenn da irgendwie so ein Betrieb, keine Ahnung, wie viel Tonnen Fleisch pro Tag raushaut und da ist irgendwas schlecht, dann hast du halt schon eine ganze Menge verbreitet, bevor es vielleicht jemanden auffällt.
Ja, ja. Also ich habe mich ja eine Zeit lang vegan und vegetarisch ernährt und jetzt aktuell steht Fleisch relativ häufig bei mir mit in so meinem Speiseplan, das würde ich ganz gern wieder ein bisschen eindämmen, aber ich bin gerade dabei, wieder ein paar Kilo zu verlieren und es geht momentan einfach nicht ohne oder es geht nicht noch weniger, weil irgendwo brauche ich ein paar Proteine. Es ärgert mich, aber jetzt irgendwo gutes Fleisch zu kaufen, ist halt hier auch schwierig. Also ich hätte persönlich kein Problem damit, das Tier, was ich dann irgendwann auf dem Teller habe, auch mal vorher mir anzugucken und vielleicht auch noch im lebendigen Zustand mal zu streicheln, weil ist halt der Lauf der Dinge. Das, ne, ist, also ich glaube, das sollte man können, wenn man Fleisch isst, dass man zumindest dafür ein Verständnis aufbringt. Aber geht halt gerade nicht weniger. Und irgendwie, ganz ehrlich, wenn ich hier so meine Lebensmittel klicke bei Rewe aktuell, dann gucke ich halt auch nicht, wo das her ist, sondern da gucke ich hier, haben sie Hühnchen? Ja, haben sie. Klick, bitte bestellen. Mhm. Na?
Okay, also speziell bei Hühnchen, zumindest wenn ich sie zu Grillhähnchen verarbeiten will, da gucke ich dann schon ein bisschen genauer drauf. Aber also jetzt tatsächlich aus kulinarischen Gründen. Also so eine schöne gelbe Maispoularde aus Österreich, die schmeckt halt anders wie das Standardhuhn, was du sonst daneben liegen kannst. Und da hat es tatsächlich kulinarische Gründe, dass ich da eine Auswahl treffe. Ansonsten habe ich jetzt persönlich, was Fleischkonsum angeht, das Glück, zwei Jäger im Freundeskreis zu haben. Und da komme ich halt manchmal zu relativ guten Preisen an Wild aus einer Jagd, an der ich auch schon zweimal als Drücker dabei war. Und ich meine, ich denke, von der Haltungsform her ist...
Was hat zwei Daumen, ein Auge und war auf der Jagd? Entschuldigung.
Das ist nicht nett. Ich habe mir schon mal einen Brombeerzweig ins Auge gezogen.
Das meinst du ja so nicht.
Achso, ich dachte, du spielst auf Schutzverletzungen an.
Nee, ich weiß nur, das letzte Mal, wo du da auf deiner Jagd warst, da kamst du ja mit Verletzungen wieder.
Die nichts mit dem Tier zu tun hatten. Ja, richtig. Was ich sehr schön fand, im Nachgang hat mir die Krankenkasse geschrieben damals und weil die haben das halt kategorisiert wie als etwas, wie einen Unfall, an dem jemand schuld sein könnte, den man haftbar macht.
Ja, so ging es mir mit meinem Fuß jetzt auch.
Und wollten dann wissen, wer bei dem Unfall alles zugegen war und da habe ich halt wahrheitsgemäß hingeschrieben, ich und ein Brombeerstrauch unbekannten Namens. Und danach habe ich von denen nichts mehr gehört.
Ich hatte angerufen, weil du kriegst ja dieses Dokument und dann steht drauf, ja, wenn es kein Unfall war, melden sie sich kurz, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Da habe ich angerufen und habe gesagt, ja, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen jetzt erklären soll, aber ich bin einfach nur tollpatschig, wie ich bin gegen mein Sofa gelaufen. Man kann das niemand anders anlasten, außer mir. Dann hat die Frau am Telefon gelacht, hat gesagt, ich vermerke es in der Akte, sie brauchen nichts mehr tun.
Naja, aber streng genommen war das ja jetzt in Zeiten von Homeoffice ein Wegeunfall. Ne? Du warst ja auf dem Weg zu deinem Homeoffice gewesen.
Ich habe ja kein Homeoffice und ich hatte ja auch Urlaub. Also das hätte sich nicht so ganz... Ja, ich weiß, was du meinst, aber es hätte nicht so funktioniert. Ich meine, allein diese Tatsache, das auf Arbeit dann kundzutun, das war schon, hat für Gelächter gesorgt.
Ja, du, wenn ich, also das ist ja wie wenn ich erzähle, wie ich mir damals mein Sprunggelenk gebrochen habe. Also das,
du bist einfach umgefallen, ne? Oder wie war das?
Fast. Ja. Naja, das ist beim Sackhüpfen passiert.
Du, ich bin mal... Wir hatten die Anwandlung gehabt, das machen leider meine ehemaligen Freunde nicht mehr. Wir hatten früher eine Bierolympiade gehabt, die haben wir tatsächlich alle 4 Jahre gemacht. Und 2010, wo wir die das letzte Mal gemacht haben, hatten wir dann auch so Bierkastenhüpfen und sowas gehabt und Bierkastencurling und Bierdeckelweitschnipsen, ist auch egal. Auf jeden Fall kurz nachdem ich nach Heilbronn gezogen bin, um hier mit Arbeiten anzufangen, haben wir diese Bierolympiade an einem Wochenende veranstaltet. Und ich bin mit einem Bierkasten gehüpft gegen einen anderen Teilnehmer, um die Wette, wer halt schneller ist, und bin mit diesem Bierkasten halt umgekippt und konnte mich nur noch mit dem linken Arm abfangen und hat mir dabei den Arm geprellt oder verstaucht. Und bin dann...
Klingt fast genauso doof.
Ja, ja, bin dann wieder nach Heilbronn gefahren, um halt wieder arbeiten zu gehen und hab dann auch irgendwie gesagt, Mensch, mein Arm tut weh, es geht nicht, konnte nicht richtig schaffen und bin dann zum Arzt gegangen und musste dem Arzt erklären, wie das passiert ist. Das war unangenehm.
Ja, aber dieses Konzept der Bierolympiade, das klingt doch wie etwas, was bei zukünftig wieder reell stattfindenden Potsdok-Veranstaltungen auch für einen Heidenspaß sorgen könnte,
also,
wenn du das Konzept da mal mitbringen magst.
Also ich kann das Konzept kurz erläutern. Es geht eigentlich darum, dich zu betrinken und einen Grund dafür zu finden. Und es war halt wie folgt. Wir hatten halt diese Bierolympiade, wir hatten Zweierteams und die sind dann immer gegeneinander angetreten in jeder Disziplin. Wir hatten dieses Bierkastenhüpfen gehabt, wir hatten das Springen mit geschlossenen Beinen über Bierkisten, also wenn du die hochstapelst. Wir hatten das Bierkisten-Curling gehabt, wir hatten Bierdeckel-Schnipsen, also das heißt, du kannst die mit einer gewissen Bewegung andrehen, dann fliegen die so schön. Habe ich lange gebraucht, bis ich es konnte. Und jetzt, wo ich es kann, machen wir keine Bierolympiade mehr, sehr tragisch. Und ich glaube, zwischendrin war immer natürlich noch Pausen und Bier trinken. Und ich glaube, dass der krönende Abschluss war, wenn man dann ins Viertel- oder Halbfinale gekommen ist, dann hat man angefangen, Biere zu exen, wer schneller ist. Und am Ende warst du halt voll und hast halt einen Grund dafür gehabt. Es war eigentlich witzig, war es gewesen. Man kann das mit Sicherheit auch bei irgendeiner anderen Veranstaltung machen. Und es ging auch mit alkoholfreiem Bier. Also, ne? Ich trinke ja schon länger kein Alkohol mehr. Ich habe dann halt mit alkoholfreiem Bier mitgemacht. Wurde nicht so gern gesehen, weil diese Übungen, wenn du dann schon ordentlich einen im Tee hast, gerade hier so Curling und irgendwo drüber springen, das ist natürlich... ja. Aber das war lustig. Das war eine lustige Begebenheit.
Ja, klingt so.
Ja, ja. Was man sich nicht alles einfallen lässt, ne? Ja. Ist auch schon verjährt. Die letzte Bier-Olympiade ist 10 Jahre her. Genau. So, haben wir noch was Kapitalistisches? Nö.
Oder? Ich habe meine Einkäufe, glaube ich, durch. Ja, doch, ich bin da ziemlich, also Lebensmitteleinkäufe und sowas, das zählt ja nicht. Ne? Nee. Das, also ich mein,
aber da kann ich jetzt
noch... Also außer du hast ein besonderes Lebensmittel gekauft, was du gerne mit uns teilen möchtest.
Teilen?
Ich teile doch keine Lebensmittel, so weit kommt es noch. Also irgendwo hört die Freundschaft doch auf.
Aber da wir gerade bei Lebensmitteln sind, ich kann auch ein bisschen abschweifen. Hier solidarische Landwirtschaft läuft. Ich kriege jetzt jede Woche 2 Köpfe Salat. Ich meine, Salat ist ja schön und gut, aber wenn du die Woche 3 Tage Salat isst, dann kommt du dir auch irgendwie mal zu den Ohren raus.
Das muss toll aussehen, mit diesen grünen Blättchen.
Unterschiedliche Sorten, also das wirkt dann auch sehr abwechslungsreich. Ich habe jetzt von Sonntag bis, was haben wir jetzt, gestern jeden Tag Salat gegessen und gestern habe ich aufgrund des Feiertags jetzt mein Gemüse schon abholen können, habe wieder 2 Köpfe Salat dabei. Ich weiß noch nicht so recht, was ich damit machen soll. Ich habe jetzt ernsthaft mal geguckt, ob man daraus auch was anderes wie frischen Salat machen kann. Ich bin da mit meinen Recherchen aber noch nicht am Ziel. Aber man kann wohl zum Beispiel, es gibt die Möglichkeit, dass man eine Suppe draus macht. Allerdings muss da dieser Salat nicht hervorschmecken, sondern einfach nur Füllmaterial sein.
Aber es stimmt, gibt so eine russische Salatsuppe, glaube ich, eine kalte.
Ja, es gibt es wohl auch in Griechenland und auch so in den mediterranen Ländern, also so Südfrankreich, Italien, muss es wohl auch sowas geben. Ich bin halt nicht weitergekommen, mir hat dann die Zeit gefehlt. Aber mal gucken, vielleicht kann man da was anderes machen.
Ansonsten denke ich gerade so an bunte Wraps, wo du vielleicht noch ein bisschen Grillgemüse oder gegrilltes Fleisch oder was mit reintust.
Hatte ich jetzt auch so im Kopf.
Aber da brauchst du halt immer nur relativ wenig Salatblätter. Genau. Also damit kriegst du so einen Kopf ja nicht weg.
So, und ich muss halt immer so ein bisschen gucken, meine Woche durchplanen, weil ich habe ja nicht nur den Salat als Gemüse, ich habe ja auch wie jede Woche 1 Kilo Kartoffeln, dann 2 Stangen Lauch, 1 Kohlrabi diese Woche, was hatte ich noch? Ich glaube, das war es schon gewesen. Vielmehr war es nicht, ein paar Zwiebeln noch gut, die kriegst du gut alle. Nachdem ich 2 Kilo gekauft habe oder 2,5, da gab es jetzt auch mal Zwiebeln, aber das ist halt so, du musst es ja auch alle kriegen und ich will es ja auch nicht wegwerfen, das wäre ja schade drum. Und das macht es halt gerade so ein bisschen schwierig mit dem Salat, den halt wirklich auch alle zu bekommen und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt zumindest mal die nächsten 2, 3 Wochen, 4 Wochen jetzt auch so weitergeht mit dem Salat, bis dann halt so langsam Paprika, Tomaten und so Krusch kommt. Und es wurde schon prophezeit, dass mein Korb, den ich habe, der relativ groß ist, im Sommer das Volumen der Lieferung nicht mehr fassen kann.
Oha.
Also das kann durchaus sein, dass du dann wirklich mit zwei großen Köpfen Salat rausgehst und also so wie jetzt auch schon und dann halt noch den ganzen anderen Kram dazu kriegst. Keine Ahnung, wie es dann mit Tomaten und Gurken und Aubergine und sowas aussieht. Also ich weiß ja gar nicht, was es alles gibt, aber es wird wohl viel. So, und dann muss ich mir schon überlegen, was ich damit mache. Ich will es ja auch essen, ja, und alle kriegen.
Na klar. Also ich, ohne jetzt in die Glaskugel schauen zu möchten, ich könnte mir vorstellen, dass du in der entsprechenden Saison auch ordentlich Zucchini bekommen könntest, weil die wachsen ja, also den Zucchini musst du ja das Wachsen verbieten. Also wenn du die einmal hast, das ist ja quasi wie Bambus, ne? Dann hast du immer Zucchini.
Also wir hatten ja hier schon mal drüber gesprochen, da habe ich auf dem Instagram-Account mal geguckt von der solidarischen Landwirtschaft, was da so die letzten Jahre war, und das war durchaus schon ganz schön abwechslungsreich, und es sind halt auch Mengen. Es heißt, eine Einzelperson würde eine Ernteeinheit, die ich habe, ganz knapp, also eigentlich ist es schon fast zu viel vom Verzehr. Im Moment ist es so, gut, ich kann auch kiloweise Gemüse essen, ich brauche meistens so 5 Tage dafür, dann ist mein Gemüse alle.
Aber das ist ja dann okay, ist ja besser, als wenn irgendwie was weggeworfen werden muss.
Genau. Ja, das zum Gemüse und dann nochmal zum Lebensmitteleinkauf. Ich habe ja jetzt angewöhnt, meine Einkäufe zu bestellen bei Rewe. Es bietet wohl auch Edeka bei uns noch an, da kann ich aber keine Aussage drüber treffen. Es gab jetzt nochmal ein Problem beim Bestellvorgang. Sie haben jetzt wohl das Ganze kostenpflichtig gemacht, das heißt, du zahlst ein Servicegebühr von 2 Euro. Ist okay, ich würde auch einen 10er bezahlen, dass die mir meinen Einkauf abnehmen, ist alles super. Das funktioniert jetzt recht gut, und durch den durch die Lockerung jetzt und die etwas legereren Hygienemaßnahmen ist es jetzt auch so, dass du die haben so Mietkisten, also Einkaufskisten, dass du die auch nicht mehr mitbringen musst und dann deinen Kram umräumen musst, sondern du kriegst eine fertig gepackte Kiste. Und wenn du so eine Mietkiste hast, die ich vor 2 Wochen noch kaufen musste, dann kannst du 1:1 tauschen. Das heißt, du gibst die alte Kiste ab und kriegst deine volle neue und musst nicht mal umräumen. Also das ist ziemlich, ziemlich geil. Ich habe diese Woche in 5 Minuten eingekauft. Das war ganz cool. Okay. Also ich genieße das sehr.
Ja. Haben diese Kisten ein Format, dass man die notfalls auch auf einen Fahrradgepäckträger schnallen könnte mit Spanngurten?
Standard-Einkaufskiste.
So eine Klappkiste. Okay, ja gut. Ja. Ah, okay, das würde ja dann auch passen.
Also. Und relativ stabil. Also ich finde, die wirkt wertiger wie die du einfach so kaufen kannst.
Ja, ich vermute mal, dass die in verschiedenen Stabilitäten hergestellt werden, und da aber der typische Einkäufer meistens auf den Preis guckt, werden nur die billigsten zum normalen Kaufen so als Stapelware irgendwie in die Märkte gelegt, und vermutlich die sowas als Mietmodell haben, die kaufen dann schon die besseren, damit sie länger halten.
Also die Kiste kostet im Einkauf oder Pfand 8 Euro.
Da kannst du ja nicht meckern.
Genau, und ich hätte jetzt auch alles abgeben können und hätte meine 8 Euro wieder gekriegt. Ist ja auch mit Rewe gelabelt, ist ja alles gut. Und hätte dann halt meinen eigenen Kram mitbringen müssen. Aber so, ich gebe meine Kiste ab, kriege meine Kiste einfach nur über den Tresen geschoben, dann schmeißen sie meine TK-Ware oder meine gekühlte Ware noch oben drauf, und dann zahle ich das und dann gehe ich da nach 5 bis 10 Minuten raus. Also es ist wirklich echt angenehm, und ich glaube, ich gehe nie wieder normal einkaufen, wenn ich nicht muss, ernsthaft. Es ist halt ein bisschen, sie haben jetzt, du kannst nicht mehr so oft aktualisieren, habe ich den Eindruck. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt meistens zum Montag hin bestellt habe, dass sie dann vielleicht das Wochenende jetzt nicht groß noch was ändern lassen. Das kann auch sein. Man muss halt ein bisschen vorausschauend einkaufen, aber ich sag mal so, im Normalfall, ich habe jetzt relativ einen guten Vorrat an Lebensmitteln, ich weiß, was mir dann irgendwie ausgehen wird oder was ich brauche, und wenn das mal eine Woche später kommt oder eine Woche auf sich warten lässt, ist das auch okay. Also ich finde das eine schöne Maßnahme, und ich habe ja schon häufiger gesagt, dass ich Einkaufen einfach nur ermüdend finde, weil ich mag Dinge, also die Dinge, die mir schwer fallen, weil ich sie einfach anstrengend finde, die mag ich am liebsten so effizient wie möglich abhandeln. Und das geht beim Einkaufen so lange, bis andere Menschen ins Spiel kommen. So, und da haben wir eigentlich schon das Problem. So, und deswegen lasse ich mir das jetzt abnehmen gegen eine kleine Servicegebühr und bin damit sehr glücklich. Nicht, weil ich nicht gern einkaufen gehe, sondern einfach, weil mich die Menschen während des Vorgangs des Einkaufens einfach extrem nerven. Idioten.
Ich verstehe.
Ja, genau. So, genug zur kapitalistischen Scheiße, erstmal hier mal, ich muss ins Bett.
Ja. Ach doch, einen kurzen Nachtrag habe ich noch. Auch ich habe mir noch eine Mund-Nase-Bedeckung gekauft. Und zwar hat die Stadt Kehl welche herstellen lassen, wo das Stadtwappen und der Slogan Kehl hält zusammen drauf sind in verschiedenen Farben. Und da habe ich mir eine in Schwarz zugelegt. Das fällt mir jetzt gerade noch ein.
Ja, ich hatte es.
Ansonsten benutze ich auch zwei wechselweise zwei Schlauchschals, so wie du.
Ja, ich habe ja das letzte Mal während der Sendung, glaube ich, noch mal nachbestellt bei Decathlon. Die haben jetzt auch nicht mal ganz so perverse Lieferzeiten. Ich habe jetzt, ich habe die zum Wenden gekauft, diese grau-schwarzen. Davon habe ich jetzt 5 Stück, glaube ich. Und dann habe ich noch einen normalen schwarzen, also insgesamt 6 Stück, dass ich da über eine Woche komme in allen Gegebenheiten. Mhm. Und ich nehme dann halt auch jeden Tag einen frischen für die Arbeit mit. Das mag vielleicht ein bisschen übertrieben sein, aber du langst ja auch an diesen Schlauchschal ran. Und wie gesagt, wenn du unterwegs bist und arbeiten, weißt du ja nie, was du an den Finger hast. Und du ziehst den ja dann wieder ins Gesicht, theoretisch. Also, ja.
Ach so, und in den Abendstunden vor dem Fernseher, dann stickst du schön rein, Montag, Dienstag,
genau.
Mittwoch, Donnerstag.
Genau. Genau so mache ich das. Nee, natürlich nicht. Die sind ja alle gleich. Da muss ich nicht. Das ist das Schöne. Ich habe ja so ein bisschen so einen minimalistischen Lebensstil. Meine Kleidung hat ja auch überwiegend die gleiche Farbe. Ich habe ja auch privat mittlerweile dieselben T-Shirts wie auf Arbeit, nur halt ohne Label. Ich greife dann einfach nur hin. T-Shirt, Unterhose, Schlauchschal und gut. Naja, man kann sich das
Leben bitte auch noch eine Hose dazu.
Ja. Ja, könnte ich. Ja. Zumindest auf Arbeit.
Diesen minimalistischen, ich möchte mir keine Arbeit machen, Gedanken habe ich bei meinen Alltagssocken. Also ich habe so ein paar bunte Motivsocken hier für Freizeit und so. Und ich habe natürlich auch irgendwie zwei paar Wandersocken, die Nähte an gescheiten Stellen haben, dass die im Wanderschuh nicht drücken. Aber so für die Alltagssocken auf Arbeit, immer wenn die knapp werden, kaufe ich mir so ein 24er-Pack in Schwarz. Und dann werden die 3-4 Jahre lang aufgebraucht, bis halt, weil wenn dann einer ein Loch hat, kann man den einzelnen wegschmeißen und es ist egal, dass dann einer übrig bleibt. Und das ist das Schönste, dass Socken im 24er ohne farbliche Kennzeichnung verkauft werden. Das ist total super.
Ich kenne das. Wir haben auch, also ich bekomme Socken gestellt von meinem Arbeitgeber. Wir haben einmal die Wahl zwischen leichten Socken für den Sommer, die sind dann halt einfach grau oder so Anthrazit. Und dann haben wir nochmal die Variante Winter mit etwas flauschiger Sohle, dass es halt auch ein bisschen wärmt oder gefühlt wärmt. Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Und die trage ich dann halt auch privat. Und wenn da halt da wir seit Jahren denselben Lieferanten haben, wenn da halt eine kaputt ist, dann tausche ich halt aus. Es ist halt so ein absoluter No-Brainer. Ich mag das halt einfach nicht drüber nachdenken zu müssen, was ich anziehen muss, kann, soll oder will. Sehr angenehm.
Verständlich.
Gut, ich schub's jetzt hier mal den.
Weißt du, was mich so richtig aufregt?
Nein, Steffi, weiß ich nicht, aber du hast gerade noch was in deine Liste geschrieben, deswegen könntest du mal dich auskotzen.
So schlimm? Sag mal, wenn mir früher Leute gefolgt sind, ne? Mhm. Und ich wollte nicht, dass die mir folgen, dann habe ich die doch blockiert und dann sind die mir doch automatisch entfolgt. Mhm. Richtig, warum funktioniert das denn nicht mehr?
Wie funktioniert nicht mehr?
Doch, mache ich immer noch. Kurz blocken und entblocken. Das funktioniert. Genau. Also bei mir funktioniert das noch, ja.
Ich habe das gerade gemacht. Also ich habe gerade hier so meine Liste durchgeguckt und da ist einer dabei, kenne ich nicht, ist mir auch ein bisschen komisch. Habe ich blockiert. Jetzt steht er bei mir hier unter meinen Followern trotzdem noch drin, dass er mir folgt, aber dass ich ihn halt, also für mich ist erkenntlich, dass ich ihn blockiert habe.
Mhm. Ist aktualisiert.
Ich glaube, diese Liste braucht manchmal ein bisschen, bis die auf dem neuesten Stand ist, aber eigentlich sollte es funktionieren.
Hm. Und wenn nicht, einfach so blocken, fertig. Also ich mache das generell bei Accounts mit Zahlen.
Im Namen. Oh ja.
Also ich glaube, ich habe einen Account, das scheint kein Bot zu sein, weil ich gucke dann auch immer mal aufs Profil, was die so von sich geben. Und da habe ich einen Account, das war wohl jemand, der auch mit Podcasts und so zu tun hat, aber wenig schreibt und den Namen halt wahrscheinlich nicht geändert hat, den Twitter vergeben hat.
Ah, okay, ja. Ich glaube, jetzt hat es funktioniert, aber hat mich trotzdem gerade aufgeregt. So,
okay.
Was hat dich denn so aufgeregt?
Ja, mich hat aufgeregt, Ich habe, glaube ich, im Nebensprechen oder bei den Filmfragen, egal, ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, meine To-Do-App gewechselt. Also so eine App, die mir quasi Dinge abnimmt, wo ich Sachen reinschreiben kann, die ich irgendwann mal abarbeiten soll und die auch so ein bisschen Routinen unterstützt. Und
Ich erinnere mich.
Die App Things, die habe ich auch sehr teuer bezahlt. Das war auch ihr Geld wert jetzt so für die 2 Jahre. Aber die App lässt immer mehr nach. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe hier einen Computer stehen, der sehr teuer war und auch noch relativ aktuell ist. Wenn ich die App öffne und so viel, also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei meinen privaten Projekten so viele Tasks drin sind. Also ich sehe dieses lustige, bunt drehende Rad auf dem Mac. Wenn irgendwas zu lang dauert oder zu viel ist, sehe ich bei dieser App andauernd. Ich habe sie jetzt schon mal neu installiert und immer wieder dasselbe Problem. Wo es relativ gut noch funktioniert, ist auf den iOS-Geräten. Das letzte Update war auch für iOS-Geräte, aber nicht für den Mac. Ich habe diesen scheiß Support angeschrieben, schon mehrfach, um Verbesserungsvorschläge einzureichen, was wirklich kleine Komfortänderungen wären. Zum Beispiel, du kannst in Projekten keine Überschriften anlegen und nach so einer Überschrift könntest du zum Beispiel wunderbar nochmal Sachen sortieren. Machen sie einfach nicht. Nach 2 Jahren. Also überhaupt kein Eingehen auf die Nutzer selber. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, die haben einmal eine gute Software rausgebracht, haben aber vergessen, irgendwie sich um die Software so zu kümmern, dass sie sie am Kunden weiterentwickeln. Die fokussieren sich mit ihrer Programmiererei auf irgendwas anderes, nur nicht auf dieses Kernding, was diese scheiß App können muss, nämlich Aufgaben strukturiert verwalten und abarbeiten zu können. Also ich könnte mich da stundenlang drüber aufregen, dass halt diese Entwicklung in den letzten 2 Jahren gleich null gewesen ist. So, und jetzt ist dieses Problem, ich habe ein Performance-Problem mit dieser App, die, keine Ahnung, damals 50 Euro gekostet hat oder 40 oder was, weiß ich nicht, was ich bezahlt habe, ist okay.
War ziemlich teuer.
Für 2 Jahre Software finde ich das echt angemessen, besser wie ein Abo-Modell. Und ich bin jetzt an dem Punkt, ich habe so die Schnauze voll von dieser App, dass ich sie einfach nur noch spärlich benutze und folglicherweise nichts mehr fertig bekomme. Jetzt such mal nach einer vernünftigen Alternative. Das ist auf meiner To-Do-Liste für morgen, mich da mal einzulesen. Also ich habe hier jetzt schon 2, 3 Sachen, die in der Sache ähnlich sind.
Okay.
Das Schöne bei, also auch preislich ähnlich, ne? Also entweder du bist dann bei einem Abo-Modell oder du legst halt für zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was ich hier hatte, AnyDo oder To-Do, da legst du halt für die Vollversion von Mac 50 Euro hin und kannst sie nicht mal testen, glaube ich. Oder zumindest hat das Testen bei mir nicht funktioniert, weil der Support irgendwie übers Wochenende gepennt hat. Ist auch egal. Gucke ich mir an, vielleicht finde ich was Passendes. Das Schöne bei Things ist, außer dieser unaussprechliche Name für uns Deutsche, dass sie sehr minimalistisch gehalten ist. Also sie ist relativ übersichtlich, was ich sehr genieße. Die anderen Apps sind nicht so intuitiv. Sie sind sehr überfrachtet mit Funktionen, die alle ihre Daseinsberechtigung haben, wirkt aber optisch nicht so angenehm. Auf jeden Fall habe ich die Schnauze voll davon, wenn du andauernd mit deinem 3.500-Euro-Computer diesen bunten Ball siehst und es ist diese App und nichts anderes. Also da könnte ich im Strahl kotzen und ganz ehrlich, für eine Software für 50 Euro kann echt, das darf einfach nicht sein, dass die solche Performance-Probleme macht. Bei, keine Ahnung, vielleicht sollte ich mal einen Papierkorb lernen, aber also wenn ich im Moment wirklich aktiv vielleicht 1000 Aufgaben habe, die in verschiedenen Projekten und Notizen irgendwo stecken, dann ist das viel. Und du kannst mir nicht sagen, wenn andere Leute da ihre kompletten Firmen damit irgendwie abbilden und ihre Tasks da verwalten, dass ich als Privatnutzer mit meinen 1000 Tasks da komme, dass diese App da abkackt. Das darf einfach nicht sein.
Ja, und also ich nutze solche Apps zwar jetzt nicht, aber das dürften ja überwiegend Textdaten sein. Die sind ja jetzt nicht so umfangreich. Und ich meine, wenn du jetzt versuchen würdest, irgendwie 1000 Medien gleichzeitig im Hintergrund abzuspielen, dann würde ich sagen, okay, aber wenn da einfach irgendwie 1000 mehr oder weniger kleine Textschnipsel irgendwie verwaltet werden sollen, also das macht ja jedes E-Mail-Programm oder sonst was auch.
Genau, also das ist quasi eine App mit Erinnerungen, nennt sich das im Original bei Apple. Ich weiß nicht, bei Android gibt es das bestimmt, Aufgaben oder sowas, gibt es das auch? Einfach so, wo du dir Notizen machst,
gibt's,
mit Erinnerungen.
Gibt es auch, aber da möchte man, glaube ich, auch lieber Fremdsoftware
benutzen. Genau, also du kannst nach zu Things kannst du Sachen importieren, aber du kannst auch nichts exportieren. Das macht die jetzt auch nicht gerade sympathischer, weil ich habe jetzt das Problem, wenn ich eine App finde, dann habe ich sehr viel Arbeit, meine Aufgaben neu abzubilden. Also ihr könnt euch vorstellen, was das für einen Aufwand mit sich bringt, aber ich bin mittlerweile so, ich habe so die Schnauze voll von dieser App, dass ich bereit bin, mich ein Wochenende hinzusetzen und wirklich meine Aufgaben copy-paste übertragen. Also der Schmerz ist groß und es gibt noch eine App, die mir sehr zugesagt, da gibt es aber noch keine Mac-Variante davon, die muss ich mal gucken, will ich mir auch nochmal angucken, ich weiß halt nicht, Aufgabenverwaltung ist halt für mich wichtig, dass ich das am Mac machen kann, weil da sitze ich meistens, ich möchte dann nicht zusätzlich noch zu einem anderen Device greifen müssen, um dort meine Aufgabenverwaltung zu machen, also es sollte schon eine Vollversion von Mac geben. Ich habe so Schmerzen und wie gesagt, es kotzt mich gerade so an. Ich benutze sie nicht und kriege halt folglicherweise auch nichts fertig. Ich habe keinen Spaß mehr damit zu arbeiten und somit ist halt mein Aufgabenmanagement kaputt. Hm. Und,
ja, also, ja, da drücke ich die Daumen, dass du baldmöglichst eine Lösung findest, die gut zu dir passt und zu deinen Arbeitsabläufen.
Ja, das hoffe ich auch, aber es kotzt mich halt einfach nur an. Du gibst viel Geld aus und dann wird die App nicht mal ansatzweise in eine Richtung weiterentwickelt. Wo man sagt, es wäre sinnvoll für To-Do-Listen. Also mal als kleines Beispiel, ich habe vor Monaten oder vor einem Jahr mal vorgeschlagen, Leute, es wäre sinnvoll, wenn ich jetzt Filter irgendwo abspeichern könnte. Das heißt, du hast eine übelst geile Suchfunktion, kannst aber die Standardsuchen, die du machst, nicht irgendwo abspeichern und sagen, ich möchte die in meiner Menüleiste irgendwo haben, dass ich draufklicke und bekomme dann das ausgespuckt, was ich da in dieser Suche habe. Das ist so eine kleine Komfortänderung, das ist eigentlich eine Abfrage, die ist nicht schwer und das ist softwaremäßig auch nicht schwer umzusetzen, weil das machst du ja sowieso mit deiner Suchfunktion, nur dass halt dieser Suchterminus irgendwo abgelegt werden muss. Wird nicht eingebaut. Mhm. Die Sache mit den Überschriften wird nicht eingebaut. Dann habe ich gesagt, ihr habt zwar eine Struktur, das heißt Projekte und es gibt Unterprojekte, warum macht ihr keine Baumstruktur, dass man das nochmal ein bisschen auffächern kann um 1-2 Ebenen? Ja, wird notiert und je nachdem, wie viele Leute, also die Aussage ist immer, wir haben das auf unsere Liste geschrieben und zählen, wie viele Leute das auch haben wollen und setzen es dann vielleicht um. Genau das. Und die sitzen in Stuttgart, ne? Also das sind deutsche Entwickler, die verstehen, was ich von ihnen möchte. So, und jetzt hatte ich mich ja letztens mal auf Twitter drüber ausgekotzt, haben sie mich auch angeschrieben, hier, wenn du Performance-Probleme hast, geh doch mal zum Support. Also nach den Erfahrungen der letzten Jahre, so geil wie die App ist, die Software ist wirklich nach wie vor super für die Aufgabenverwaltung und ich habe auch wirklich mir ein kleines Universum drumherum aufgebaut mit so, wie nennt sich das, mit Kurzbefehlen und so, wie ich diese App befülle, also da hängt einiges dran, aber im Umkehrschluss, wenn ich die 2 Jahre jetzt mal runterbreche, ja, hat mir geholfen, aber nein, funktioniert nicht mehr und geht vor allem auch nicht vorwärts.
Hm. Ja, nervt. Egal. Das ist ja blöd.
Das ist blöd. So, Daniel, hast du noch was, worüber du dich aufregen musst? Sonst kriege ich ja kein Ende hin.
Ja, in diesem Scheiß. In der Tat habe ich so einen kleinen Rant über ganz tolles Produktdesign. Mhm. Und zwar habe ich so Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer, die ich so unterwegs trage, wenn ich Podcasts höre. Also die steckt man sich so in die Ohren logischerweise und die sind mit einem Kabel verbunden. Also dieses Modell, nicht die zwei losen einzelnen. Und die beiden Ohrteile sind magnetisch, was also total praktisch ist, wenn man die mal schnell um den Hals hängen möchte. Also man nimmt die Dinger raus und hängt sie sich schnell um den Hals, dann bappen praktisch die beiden Ohrteile an den Außenseiten zusammen.
Ich kenne die Dinger.
Aber bei meinem speziellen Modell ist der Magnet auch gleichzeitig der An- und Ausschalter. Das ist total gut gemeint. Problematisch wird es dann, und da kann ich mich drüber aufregen, wenn ich die dann in diesen kleinen Silikoncase stecke, da ist so ein kleiner Silikoncase dabei, dass man die in der Hosentasche transportieren kann. Ich gehe zur Arbeit, stecke die in den Silikoncase und mache dann mein normales Arbeitsheadset ins linke Ohr, was ja dann auch Podcasts abspielt. Und dann bewegst du dich im Auto irgendwie falsch und die beiden Magneten in dem Silikoncase gehen mal für eine Sekunde auseinander. Das reicht diesem Scheißding, um die Bluetooth-Verbindung an sich zu reißen. Das erkennt man dann daran, dass im linken Ohr auf einmal kein Podcast mehr spielt. Mhm. Und wenn du gerade an der Ampel stehst und ganz leise auf deiner Hosentasche hörst, dann hörst du dort die Stimmen der Protagonisten.
Ich verstehe den Schmerz. Ich habe jetzt zum Beispiel du hast ja bei iOS hast du ja diese Kurzbefehle und da kannst du auch Skripte und sowas machen. Und ich habe immer das Problem, ich habe ja mehrere Devices, die ich auch mit meinen Bluetooth-Kopfhörern benutze. Ich habe mir jetzt für die Apps, die Musik wiedergeben sollen, habe ich mir so ein Skript gebaut, das ist ganz einfach. Kannst du alles schön per Drag and Drop und Copy-Paste, also ist ganz einfach. Mit so Piktogrammen und so, alles selbst reden, habe ich mir das so gebaut. Wenn ich diese App auf dem Device, was ich gerade in der Hand habe, öffne, dann stellt er die Verbindung zu meinen Bluetooth-Kopfhörern her, wenn er sie noch nicht hat, und gibt es dort auch wieder. Mhm. Das ist quasi so, ich verstehe den Schmerz, weil ich habe dann auch immer, du hast die Dinger im Ohr, hast ein Device in der Hand, dann tippst du drauf und dann geht aber das los, was du auf dem anderen Device gehört hast. Also ich verstehe den Schmerz.
Ja, genau.
Nur in der umgekehrten Reihenfolge, ne? Also bei mir wird es halt dann vom falschen Gerät abgespielt und bei dir spielt es auf dem falschen Gerät ab. Gerät.
Ja, und es wäre ja so einfach zu lösen. Ich meine, es ist ja erstmal schön, dass das Ding so als Schalter funktioniert, der Magnet, das kann man ja so machen, aber warum sagt man dann nicht, okay, aber bis die Verbindung und die Wiedergabe an sich gerissen wird, warte ich drauf, bis der Nutzer einmal auf die zentrale Taste drückt. Das wäre ja nicht so problematisch.
Die Frage, was mich jetzt mal noch technisch interessieren würde, funktionieren das nur, wenn die beiden Magneten miteinander Kontakt haben oder auch bei anderen metallischen Gegenständen?
Also, da ich, wenn ich zu Hause bin, oftmals nur in einem Ohr und zwar in wechselnden Ohren den Hörer trage und aber beide auch aktiv magnetisch sind und ich deswegen oftmals den jeweils anderen am Stiel meiner Bratpfanne wieder vorfinde, zum Beispiel, da hat sich also noch nichts ausgeschaltet. Also ich denke, die müssen sich wirklich beide treffen. Mhm.
Ja, das löst aber dein Problem gerade nicht, ne?
Nee, leider so gar nicht. Aber, naja, also es gibt Wichtigeres. Ja, ich habe mir als Workaround inzwischen, wenn ich zur Arbeit gehe, einfach angewöhnt, dass den Bluetooth-Kopfhörer einfach in meinen Sonnenbrillen-Etui zu legen. Das ist so fest, da kann er sich nicht bewegen und da geht er dann auch nicht währenddessen auseinander.
Sowas wollte ich dir gerade vorschlagen. Schmeiß es doch in den Rucksack oder so.
Ja, genau.
Ja. Gut, dann hätte ich gesagt, leiten wir mal das Ende ein.
Und sonst so,
was ist euch noch eingefallen?
Ja, Steffi, hast da nichts stehen bei dir im Dokument oder bei uns im Dokument?
Nee, mir ist halt auch nichts eingefallen und sonst so.
Ich habe dafür zwei, drei Sachen, jetzt weiß ich nicht, Daniel, hast du was?
Nee, in der Rubrik habe ich nichts.
Also ich gehe mal davon aus, dass ich die Folge heute nicht mehr schneiden werde, weil es ist jetzt schon 22 Uhr. Aber wir hatten ja das letzte Mal über die Aktion von Dela gesprochen, mit dir diesen Moneypool für den Herrn Zuchthaus mit seinem Auto da. Die Aktion läuft noch 3 Tage, also da kann man noch ein bisschen Geld drauf werfen, wer möchte. Ich habe das mittlerweile auch getan, nachdem mein Gehaltszettel mal im Briefkasten war. Ich glaube, 2500 Euro sollten zusammenkommen und es sind Stand jetzt 2110 wohl.
Ach, das ist doch schon mal
genau,
ganz
also
ordentlich.
Wer da noch Lust hat, mal noch einen 5er oder einen 10er oder sowas hinzuwerfen, kann das ruhig mal machen, ist für eine gute Sache. Da wollte ich nochmal dran erinnern. Genau. Dann wird euch zwei nicht so interessieren. Die Formel 1 läuft ja gerade nicht, aber sie soll irgendwann wieder laufen. Was jedoch läuft, sind Vertragsverhandlungen. Und da hat jetzt der letzte verbliebene deutsche Fahrer, es ist nur noch ein verbliebener deutscher Fahrer in der Formel 1, also Sebastian Vettel, hat seinen Vertrag irgendwie nicht mit Ferrari verlängert. Und das hat jetzt so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht, dass gerade halt Vertragsverhandlungen sind und dass ganz groß Teams getauscht werden. Und das hat zur Folge, dass mein bevorzugter Rennstall McLaren hat sich jetzt den Daniel Ricciardo, also den Australier da, von Renault geschnappt. Das ist an sich so von der Fahrer- und Team-Dings, finde ich das ziemlich geil. Aber sie haben jetzt meiner Meinung nach das unterhaltsamste und sympathischste Team mit ihren beiden Fahrern. Weil das sind zwei absolute Spaßvögel. Dieser Lando Norris, der aus der Formel 2, glaube ich, letztes Jahr kam, da ist halt auch für seine Scherze und skurrilen Auftritte in der Boxengasse bekannt und Daniel Ricciardo halt auch und die zwei in einem Team. Ich freue mich so drauf, auch wenn die nicht um Siege mitfahren. Das wird so schnell, glaube ich, nicht passieren, aber die werden auf jeden Fall unterhaltsam sein und ich habe da, also da freue ich mich richtig drauf. Ansonsten, es soll wohl losgehen mit Rennen, was ich immer noch sehr kritisch sehe. In nicht allzu ferner Zeit, nämlich am 5. Juni, nee, Juli, Entschuldigung, soll es in Österreich losgehen und ich glaube, so wie ich es verstanden habe, wollen sie auch gleich zwei Rennen fahren und dann haben sie einen recht straffen Zeitplan bis Dezember und wollen so viele Rennen fahren, wie es nur möglich ist, weil da geht es um Geld, da geht es um Geld für die Entwicklung von neuen Autos. Sie haben zwar jetzt den großen Regelaustausch, also diese Regelerneuerung, da gibt es immer so alle 5 Jahre oder was, oder 6 Jahre gibt es da immer so mal eine Überarbeitung, dann werden die Autos anders und so weiter und so fort. Haben sie jetzt um ein Jahr verschoben, also das ist alles sehr interessant. Aber ich weiß halt nicht, wenn die um die Welt reisen in der gegenwärtigen Situation, ob das alles so cool ist und dann Rennen fahren auch ohne Zuschauer und so. Ich hab da jetzt, ja. Auf der einen Seite freue ich mich drauf, dass die Unterhaltung geil ist, auf der anderen Seite halt finde ich es irgendwie komisch.
Ich meine, gut, beim reinen Sport an sich ist, glaube ich, dort noch der Abstand relativ einfach einzuhalten, aber es gibt ja das Ganze drumherum und so und deswegen, ja.
Genau, also du hast ja so, die Teams unter sich könnten alleine bleiben, aber dann hat zum Beispiel der Reifenhersteller Pirelli gesagt, wir haben das Problem, unsere Ingenieure, also in jedem Rennteam ist ein Ingenieur von uns angesiedelt, der das Feedback zurückgibt für die Reifenentwicklung. Und die Ingenieure, die bei den Rennteams sind, die kommen ja auch an diesen Rennwochenende zusammen. Das heißt, du hast Kontakt zu den, wie viele Teams sind es gerade? 10 aktuell? Hast du überall einen sitzen und die kommen ja dann wieder zu, also es ist irgendwie, Ja, sie wollen großflächig testen. Sie haben jetzt auch irgendwie kam auf der deutschen Formel 1 Infoseite gab es dann auch die Information, dass sie dann isoliert werden und dass bis zu 10 Erkrankte überhaupt kein Problem werden. Ja, ich weiß nicht, ob das Schönreden, Schönrechnen ist. Ich sehe das noch nicht so. Ist irgendwie ganz komisch. Auf der einen anderen Seite freue ich mich halt drauf, Formel 1. Also ich habe voll Bock drauf, wie jedes Jahr, ne, aber... Ich sehe es halt mit einem lachenden und einem weinenden Auge irgendwie gerade.
Naja, klar.
So, genug Formel 1. Was das Einzige, was schön ist für Baden-Württemberg, ja doch passt, Hockenheim ist in Baden-Württemberg, das hätte eigentlich nicht mehr im Rennkalender gestanden, die Strecke, aber es steht wohl jetzt zur Debatte aufgrund der Situation. Sie wollen kurze Wege von Österreich über Hockenheim vielleicht nach Silverstone in Großbritannien, wobei Silverstone noch wackelt. Und wenn die ausfallen, dann ist definitiv Hockenheim mit im Rennkalender. Was ich persönlich jetzt gar nicht schlecht finde. Nützt uns nur nichts, hinfahren können wir nicht. Aber es ist halt für den Standort, glaube ich, von Hockenheim ringlich schlecht, wenn die Formel 1 wieder zu Gast ist. Mhm. Genau. So, einen Punkt habe ich noch. Und zwar, da wir ja heute hier einen Gast haben, habe ich mich mal ein bisschen mit Technik auseinandergesetzt, geflucht, fast dagegen getreten, mich bei jemand ausgeweint. Danke, Lars. Und ich habe es irgendwie hingekriegt, ohne großes Zutun. Und warum es dann funktioniert hat, keine Ahnung. Mit einmal hat es funktioniert. Wir haben jetzt eine Telefonnummer. Ja, wir haben eine Telefonnummer, wo Leute hier anrufen könnten und dann quasi mit uns sprechen könnten. Wo, wenn jetzt zum Beispiel das mit deinem Aufnahmesetup, wo es ja wohl Probleme jetzt gab, wenn das nicht funktioniert hätte, dann hättest du uns anrufen können auf einer Festnetznummer und mit uns sprechen können.
Oh ja, das könnte ich parallel noch machen. Ich habe hier mein schönes Postgerät direkt neben mir.
Wollen wir mal testen? Dann müsste ich dir die Rufnummer mal schicken. Aber das ist ja irgendwie auch blöd. Dann haben wir das.
Na, wieso können wir?
Warte, ich muss mal gucken, wo ich die Rufnummer abgelegt habe.
Seien Sie live dabei.
Sind wir live dabei? Ich muss gerade mal in meiner Fritzbox gucken. Ich bin mir nicht sicher.
Also live in der Dose.
Genau, da ist sie. Das ist eine Standard-Festnetznummer. Ich bitte natürlich nicht, die jetzt zu verbreiten. Rufen mir andauernd Menschen an.
Aber ich werde jetzt einfach mal leaken, sie fängt mit 0 an.
Genau.
Daniel, wie kannst du
nur? Mal gucken, das müsste ja dann im... Ach nee, halt, ich muss noch eine Spur anlegen, glaube ich. In Ultraschall. Jetzt testen sie live. Wir machen jetzt bestimmt am Ende was kaputt. So, ich hätte gern einen Studio-Link-Track. Und dann gucken wir hier mal in Studio-Link.
So, du sagst mir, wenn ich wählen kann.
Und du kannst wählen.
Ach so, okay. Ja.
Dieses Telefon.
Ist es rot?
Nee, grün hat er doch gesagt.
Ach so. Waldgrün oder Farbengrün, die Farbe.
Genau, dieses schöne Grün. Die stehen bei uns zuhauf noch in Betriebsstellen. Genau, also.
Ah, ich habe ein Amt.
Genau.
Oh, ha. Oh.
Das hört sich grauenvoll an.
Ja, so wie früher die Korrespondenten aus fernen Ländern hier in der Tagesschau mit Standbild und so. Ne?
Genau.
Ach, mega gut, mega gut.
Ja.
Aber ich höre euch beide ganz gut. Also im Rahmen der Möglichkeiten dieses wunderschönen Gerätes aus dem Jahr 1990.
Ja, funktioniert. Also wir können das dann jetzt wieder beenden. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Aufnahme jetzt mit drauf ist. Nee, ja, er zeichnet nicht mit auf.
Wir haben es doch beide gehört.
Ja, wir haben es beide gehört, aber die Spur wird nicht aufgezeichnet.
Ah, schade.
Ja. Aber egal, das funktioniert auf jeden Fall, müssen wir fürs nächste Mal testen. Aber
ich mal auf und genau. Das Headset wieder auf.
Genau. Großartig. Also ich habe das in der Tat probiert mit meinem Telefon, da war die Sprachqualität besser. Also mit meinem Smartphone.
Also ich vermute, wenn ich vom Smartphone angerufen hätte, wäre sie auch besser gewesen. Ich meine, Festnetztelefon klingt halt wie Festnetztelefon.
Genau, genau. Aber das ist eine schöne Sache. Damit kann man auch mal jemand in die Sendung holen, der jetzt nicht so mit Studio Link vielleicht sich beschäftigen mag. Und
da möchte ich auch noch ein ganz kleines, großes Dankeschön an den lieben Sebastian, der uns hier Studio Link gebracht hat.
Ja.
Ergeben, weil da gab es speziell für mich als Linux-Nutzer neulich das Problem, dass mit der letzten Standalone enorme Latenzen in meinem Ausgangssignal waren. Und also wir reden da von 10 bis 30 Sekunden. Und das habe ich selbst auf meinem Ausgangssignal-Level gesehen. Also ich habe ein Wort gesprochen und der Ausschlag in meinem Ausgangssignal-Level, der war erst 10 bis 30 Sekunden später. Das führte dazu, dass in diesen beiden 48-12-Folgen mit Lars und Björn ich den Leuten immer wieder ins Wort gefallen bin, weil ich habe zwar in deren Sprechpausen gesprochen, aber das kam halt bei denen erst an, wenn die Sprechpause schon lang vorbei war. Und wie Sebastian halt so ist, wenn man da im Sendegate kurz fragt, dann kriegt man gleich eine Antwort. Und dann bekam ich erst eine Beta angereicht, die leider bei mir gar nicht gestartet hat. Und habe jetzt eine neue Standalone und mit der scheint es wieder alles sehr, sehr gut und sehr, sehr flutschig zu funktionieren. Und das ist sehr, sehr großartig. Dafür nochmal ganz lieben Dank.
Ja, das Schöne ist ja, Sebastian nimmt ja jetzt endlich Geld für seine Dienstleistungen. Und ja, für endlich. Ihn ist das ja natürlich super, wenn er Fehler beheben kann, wenn ihn die dann auch jemand meldet. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber normalerweise ist er sehr schnell, was das angeht. Mhm. Zumindest habe ich den Eindruck, ich habe noch nie Probleme mit Studio Link gehabt. Aber ich finde das schön, dass man da jetzt endlich was dafür bezahlen kann.
Ja.
Und ja.
Also das war jetzt auch das erste Mal, trotz eben Linux-Setup und so, dass bei mir so eine Version mal Probleme gemacht hat. Deswegen war ich auch so überrascht und konnte mir gar nicht vorstellen, woran das liegt. Mhm. Weil
ja gut, ich meine, er hat jetzt alles nochmal umgestrickt jetzt mit seinem Bezahlmodell oder ja, in Anführungsstrichen Bezahlmodell, jetzt wo er das Ganze auch teilweise bezahlen lässt. Ich denke, dass da vielleicht auch das ein oder andere Schnipsischen-Code vielleicht nicht so ganz funktioniert hat. Dass das vielleicht die Ursache für die ersten kleinen Fehlerchen sind.
Ja, ja, das war jetzt auch überhaupt nicht als Beschwerde über die Probleme gemeint, sondern eher als Begeisterung darüber, wie schnell sie behoben wurden.
Mhm. Ja, Support ist super. Mhm. Wie gesagt, Preis-Leistung ist super. Ich nutze gar nicht dieses große Paket vollkommen aus, was wir hier haben, aber das ist auch egal. Ich finde den Preis angemessen.
Ich benutze Studio Link sehr, sehr selten, weil das Format, in dem ich regelmäßig Dialoge aufnehme, den Käsekeller, das machen wir aus historischen Gründen im Teamspeak. Nee, das hat auch einen ganz einfachen Grund in dem Fall. Bei einem Verkostungsformat ist Push-to-Talk etwas sehr Schönes.
Ja.
Weil da hast du einfach so viele Nebengeräusche, die dann einfach in der Aufnahme schon gar nicht mit drin sind. Und deswegen nehmen wir da lieber Teamspeak momentan noch, weil eben dort Push-to-Talk vorhanden ist.
Das ist in der Tat auch was, das vermisse ich, auch bei Ultraschall, dass man sich einfach mal so geschwind muten kann. Man kann da wohl mal was bauen. Udo hat mir das mal in so 2 Minuten früh, kurz nach dem Kaffee erklärt. Ich muss mir das nochmal zeigen lassen. Also das geht wohl, aber ich glaube, die Standalone-Version, da hast du nur einen Button, wo du drauf drücken kannst.
Ja, aber halt einen Mute-Button. Also da musst du klicken, wenn du nicht sprechen willst und dann eben dieses Umgekehrte. Ich drücke nur dann, wenn ich was sagen will. Das hat momentan halt Teamspeak. Und, vor der aktuellen Standalone war halt bei mir auch das Problem, also Digital Audio Workstations, sowas wie eben Reaper unter Windows und Mac, gibt's unter Linux nur in Aura. Und deswegen war ich bis zur aktuellen Standalone von Studio Link halt auch bei TeamSpeak sehr begeistert davon, dass die Software selber die Aufnahme mitgemacht hat. Mhm. Was bei Studio Link ja immer nur für die eigene Spur.
Ich glaube, mittlerweile geht's, glaube ich.
Aber. Nee, bis zur aktuellen Version. Jetzt macht Studio Link auch in der Standalone eine schöne Mehrspuraufnahme, die wunderbar funktioniert. Allerdings hat fast genau zur gleichen Zeit TeamSpeak auch nachgelegt und macht inzwischen auch Mehrspuraufnahmen. Ja, also weiß, da geben sie sich nicht mehr viel.
Muss jeder so produzieren, wie er möchte. Da ist die Welt doch sehr bunt und es ist auch gut so. Ich wollte noch irgendwas sagen, du kannst, also wir haben mit Sebastian darüber, glaube ich, mal geredet oder irgendwie kam es mal zur Sprache oder ich habe es in irgendeinem Talk oder so gesehen von ihm. Also es ist wohl so, du könntest so eine Mute-Taste oder Sprechen-Taste, ne, ist ja egal, wie rum du die dann verwendest, könntest du wohl schon abbilden in diesem Web-Interface. Das geht aber nur so lange gut, wie halt dieses Fenster geöffnet ist, weil du bist halt immer noch im Browser, so bei dieser Standalone. Und das heißt, sobald wie du aus dem Fenster raus bist, ist das halt weg. So, wenn du jetzt jemand bist, der mit Audiokram ein bisschen mehr am Hut hat, dann könntest du dir zum Beispiel eine Taste zum Muten bauen, also hardwaremäßig. Das würde wohl auch gehen, die du dann mit deinem Audio-Interface irgendwie. Also ich weiß, Martin Rützler zum Beispiel, der hat irgendwie so eine Fußbippe, wo er drauf drückt. Und es gibt auch wirklich Leute mit so Knöpfen irgendwo, die da drauf drücken. die dann zum Sprechen oder so das abbilden in eben dieser Software.
Ja, ja.
Aber ja, das ist halt die Frage, wie weit man es treiben möchte. Ne?
Ja, also, nee, ich finde Studio Link ganz toll. Ich wollte es eben nur kurz erwähnen, warum ich es noch relativ selten benutze, weil ich eben auch nicht so viel Dialogformate regelmäßig produziere. Aber auch ich habe sofort die Chance genutzt und wenigstens hier dieses ganz kleine Paket auf Sebastian draufgeworfen. Natürlich auch, um den eigenen Nutzernamen zu registrieren und so. Aber ich wollte mich in kleinem Rahmen ein bisschen mit dran beteiligen und da so ein kleines bisschen Geld drauf werfen. Das war eigentlich das, was ich sagen wollte.
Ja, man muss mal, also man, ich weiß gar nicht, wie lange hat er denn das jetzt frei zur Verfügung gestellt?
Also die Hardware-Box, die hat er auf dem allerersten Podstock vorgestellt, 2014 in Almke.
Also
die Veterinäre Jahren. Werden sich erinnern.
Ja, ich war da nicht dabei, ich war erst
ein Jahr später. Und ich mein ein Jahr oder anderthalb später, dass die erste Standalone.
Ja, guck mal, bist du trotzdem bei 5 Jahren.
Ja, eben.
Oder 4. Sagen wir mal 4 hat das jetzt kostenlos brauchbar zur Verfügung gestellt.
Ja.
Ist schon cool.
Naja, ich meine, Sebastian hat ja auch Ansprüche an sich, also das, was er Beta nennt, das sind die Endproduktzustände, die manch große Softwarefirmen nie erreichen. Ne?
Ist schon Wahnsinn. Ja, aber ich glaube, du musst auch den Hintergrund sehen, wenn du dafür jetzt wirklich Geld verlangst und vielleicht auch in den Markt kommst, was ja gerade in der gegenwärtigen Situation durchaus schnell mal passieren kann, du kommst in den Markt, wo du Anforderungen hast, die du sonst nie bedacht hast, also gerade so wirklich Rundfunk und so Kram, ne, die halt auch solche verlässlichen Verbindungen brauchen, möglichst latenzfrei, da möchtest du schon eine Software haben, die funktioniert und da ist vielleicht so der Podcaster, wie soll ich denn sagen, ohne dass das falsch klingt, vielleicht der Podcaster das Mittel zum Zweck, um das entsprechend zu entwickeln, weil die Plattform halt erstmal von denen genutzt wird, aber du erschließt dir einen Markt, der halt völlig anders denkt vielleicht.
Ja, aber die Podcasterei ist da, glaube ich, auch ein hervorragendes Testfeld, weil da kommen ja dann wirklich so viele verschiedene Systeme und Internetverbindungen und der eine geht über LTE rein, weil er nichts anderes hat und der andere hat ein Sorchideskes DSL und hat trotzdem eine geile Sprechverbindung. Also ich denke mal, einen viel breiteren Feldtest und Stresstest auch mit möglichst vielen Teilnehmenden und so kannst du doch kaum haben als in der privaten Podcast-Landschaft.
Ja,
also von daher ist es doch eine wunderbare Möglichkeit, denke ich mal, wenn man sowas hervorragend produzieren möchte. Also ich bin kein Entwickler, aber so stelle ich mir vor, dass es praktisch ist, wenn das Testfeld möglichst breit angelegt ist, um möglichst viele Fallstricke erkennen zu können.
Ja, genau. Und deswegen denke ich, war jetzt die Zeit einfach so lang. Auch erstens für die Entwicklung. Es geht ja immer nur häppchenweise, ist ja auch vollkommen okay. So entwickelt man gute Software Stück für Stück und man geht dann auf die Probleme und Ideen der Nutzer ein. Und das, denke ich, hat sich über die letzten Jahre gut abgebildet, was so die Podcaster wollen. Und damit deckst du bestimmt auch einen großen Teil so Richtung Rundfunk sowas ab, so in die Richtung Audioproduktion. Also ein Konferenztool wird es wahrscheinlich nicht, aber reicht ja.
Ja, aber das soll es ja auch nie sein, soweit ich weiß. Also, und das, was es können möchte, kann es hervorragend.
Ja, Audio über IP geht gut.
In wunderbarer Qualität und in trotz allem sehr einfacher Bedienung, also auch wenn du wenig Ahnung davon hast als Gesprächspartner in die Standalone starten, das kriegt man wohl hin.
Mhm, genau. Also ich habe mich ja auch ein ganzes Stück davor verweigert, hier vor dem ganzen Reaper Ultraschallkram und Studio Link, weil das war halt dann so eine Großbaustelle. Aber ich muss sagen, ich bereue es nicht. Ich finde es schön. Es war ein bisschen immer noch eine Umstellung. Dieses Reaper ist so mächtig. Ich nutze da vielleicht, keine Ahnung, 1,5% von den Funktionen vielleicht. Aber ich finde, die Produktion macht dadurch auch deutlich mehr Spaß, gerade mit diesem Soundboard. Das ist natürlich, das ist schön.
Ja. Eben, nette Spielerei. Ich mein, trotz allem ist ja bei den meisten Leuten, glaube ich, die Podcasts produzieren, der technische Aspekt nicht der Teil, weswegen sie es machen, sondern die Inhalte. Und wenn dann der technische Aspekt so viel Spaß wie möglich macht, dann hilft es ja auch, dass man mit mehr Freude an das Gesamte dran geht.
Mhm, genau. So, warum ist mein letzter Jingle weg?
Soll ich die Mundharmonika einspielen?
Nee, ich finde das lustig. Also irgendwie
Nein, bloß nicht.
Ah ja, da, jetzt. Ich habe das Fenster ein bisschen klein gemacht. Ja, kommen wir so langsam zum Ende, oder?
Ajo. Ja.
Ja,
ajo.
Oder nicht? Nicht?
Wie, bei welcher Aufnahmezeit sind wir denn jetzt für die echte Sendung?
Also wir knacken jetzt gleich die 3 Stunden. Also wenn ihr noch was zu uns sonst so habt, ich habe nur noch meinen üblichen Spruch. Ich wollte jetzt nicht Rüde unterbrechen, aber wenn ihr noch was habt, dann könnt ihr das jetzt loswerden. Daniel, letzte Worte.
Letzte Worte. extra für dich und zum Thema Zahlen. Ja. Wenn du eine Pizza hast mit dem Radius Z und der Höhe A, dann ist ihr Volumen Pi mal Z mal Z mal A.
Ach schön. Jetzt muss ich nur noch runde Pizzen hinkriegen.
Das ist dein Problem.
Ja. Aber weißt du was, die schmecken auch, wenn sie nicht rund sind. Hauptsache Pizza.
Das stimmt wohl. Ja. Da kann ich nur zustimmen.
Mhm. Steffi, letzte Worte.
Vielen Dank, Daniel, dass du da warst, unser Gast warst und mit uns so ausschweifend über Dinge und Zeug geredet hast. Und Zahlen.
Plus eins.
Und ja, hier, der Rest. Tschüss und bleibt gesund.
Ja, genau. Ja.
Also, danke, dass ich da sein durfte übrigens auch. Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Gerne wieder. Bring Themen mit. Es war mir ein inneres Pizza-Essen. Vielen Dank dafür. War sehr schön, auch wenn ich müde bin. Wobei, jetzt wirkt gerade der Kaffee. Ich glaube, das war kontraproduktiv, weil ich sollte dann doch mal schlafen. Ah, egal. Ansonsten, wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Themen für uns habt, die uns langsam ausgehen, dann auf die üblichen Kanäle ruhig sinnvolle Themen auf uns werfen. Wenn ihr zu Gast sein wollt, so wie Daniel, nur zu. Wir nehmen gerne Gäste über Studio Link oder über die angegebene Telefonnummer, also das geht jetzt auch. Wir nehmen auch gerne Audiokommentare und ansonsten bleibt gesund und wenn es geht, bleibt erstmal noch ein Stück zu Hause, bis das hier alles wieder normal ist. In diesem Sinne, tschüss, ne? Jetzt muss ich nur noch das Auto finden. Ne?
Tue im Leben mehr von dem, was dich glücklich macht. Pizza. Die Welt ist schön, weil du drauf bist. Glück ist, wenn der Verstand tanzt, das Herz atmet und die Augen lieben. Abenteuer beginnen da, wo Pläne enden.
Es ist immer so ein kitschiger Scheiß zum Ende sein
muss. Also ich sag's mal so.
Die Aufnahme läuft übrigens noch. Ne?
Ja. Das könnte auch auf der Rückwand eines Wohnmobils stehen, als großer Sticker, der Spruch.
Das sind die Postkarten, die hier bei mir gerade so rumhängen. Mhm.
Briefmarke drauf wegschicken, damit das Elend ein Ende hat.
Da waren mindestens 3 dabei, wo dein Name mit draufsteht.
Echt?
Ja.
Ich weiß von nichts. Tschüss.
Tschüss.